Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast da. Und zwar ist mein Gast mehrfache Buchautorin, Speakerin, Sängerin. Und sie war die erste, die ich angefragt habe und die dann gesagt hat, ich wollte noch mehr Informationen geben, worum geht es in diesem Podcast und wollte ein bisschen erklären und diese Sachen. Und sie war die erste, die einfach gesagt hat, ach du Marian, wir machen das einfach. Also je weniger Informationen ich habe, desto besser. So ganz im Sinne von, ja, dann wird es einfach spontan, dann wird es natürlich, dann wird es authentisch. Und das ist auch so ihr Markenzeichen. Sie spricht natürlich frei, das ist klar, aber auch spontan. Also das, was auf der Bühne jetzt passiert, das ist dann das Relevante. Und die meisten werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Es geht um Isabel Garcia. Hallo Isabel.
Hallo, ich freue mich total dabei zu sein.
Sehr schön. Ja, Isabel, für die Leute, die dich noch nicht kennen, ich habe ja schon ein bisschen gestöbert. So, dein Ursprung war ja Steuerfachangestellte, also ein bisschen was anderes, als du heute machst. Und ja, vielleicht für die dich noch nicht kennen, was machst du heute? Was ist so, ja, was begeistert dich? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute bist und was du heute machst?
Wie viele Sätze habe ich dafür Zeit? Also ich habe tatsächlich Steuerfachangestellte gelernt. Mich hat immer schon Singen begeistert, aber ich war eben nicht das Naturtalent, wo alle Gesangslehrer sofort gesagt haben, yeah, du musst aber mal unbedingt. Ich bin aber ein Dickschädel. Also die erste Gesangslehrerin hat gesagt, nee, also du Gesang studieren, nee, vergiss es. Die zweite sagte, also wenn du willst, also es wird schon gehen. So. Und der dritte, ein paar Jahre später, meinte so, klar geht das, ne? Die Welt hat nicht auf dich gewartet, aber geht. So, und dann habe ich eben dann nach der Steuerfachangestellte dann sofort Gesang studiert, also fast sofort, und 2 Jahre lang in den Job gearbeitet und mich vorbereitet, bin erst nochmal durch die Prüfung durchgerasselt, aber dann konnte ich endlich Gesang studieren und merkte dann, das ist gar nicht meins. Das war, weil damals konnte man nur, bin ja schon ein bisschen älter, ne, damals konnte man nur klassischen Gesang studieren. Und Klassik war schön, aber es war nicht mein Herz. Also wenn ich zu Hause eine melancholische Phase habe, dann singe ich nicht die Königin der Nacht oder ich singe nicht die Forelle oder sowas. Ich singe das nicht. Ich singe dann Chanson, ich singe Gospel, ich singe Musical, ich singe Pop, ich singe alles Mögliche. Ja, selbst Country oder sowas. Darauf habe ich dann Bock. Und dann merkte ich so, Mensch, andere leben das wirklich, die finden das auch privat schön. Ja. Also das war nicht so meins. Und dann habe ich tatsächlich nach erfolgreich abgeschlossener Zwischenprüfung, habe ich dann abgebrochen, ein bisschen Selbstfindungsphase. Dauert aber nicht lange, weil ich nämlich dann sofort als Sprecherin angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Die Ausbildung ist natürlich, also selbst bis zur Zwischenprüfung ist ja sehr, sehr umfangreich von so einem, wenn du Gesang studierst oder auf Gesangslehrerin studierst. Und dann habe ich eben gesprochen, Werbung, bisschen Off-Texte. Und davon bin ich dann zur Radiomoderatorin geworden. Auch da, ich habe einfach gesagt, das will ich jetzt machen. Und dann haben die mich einfach nachts kostenlos ständig moderieren lassen. Und dann habe ich gesagt, wird schon. Und dann hatte ich einfach ein Riesenglück, dass gerade ein paar Monate später so der Sender gelauncht wurde. Also praktisch ein neues Gesicht, neu, alles neu. Ja. Und da brauchten sie natürlich neue Stimmen. Und da war doch diese komische Verrückte, die da nachts irgendwie so und diese eine komische laute Lache hat, die nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann war ich auf einmal Festanstellung, Radiomoderatorin. Boah, habe ich das gefeiert. Das habe ich dann 10 Jahre lang gemacht, also in unterschiedlichen Sendern. Bei RSA, beim NDR, also ich habe da einiges erreicht. Aber dann wurde Radio, zumindest bei den Sendern, bei denen ich war und auch die, die ich hier so im Norden höre. Es gibt natürlich noch ein paar andere, aber die meisten, die das war eher ein Sprecherjob als moderieren. Also moderieren, das empfand ich das, was wir jetzt machen. Ne? Dass ich auch mit einem Hörer mal Zeit hatte und sagte, dass ich noch darüber reden konnte, was der Gewinn jetzt mit ihm macht oder wie schön er seine Ecke da findet, wenn er, keine Ahnung, ne, wenn wir so ein bisschen Lokalpatriotismus betreiben. Das war, nee, muss ja alles aufgezeichnet werden, muss das und Isabel übrigens beim Show-Opener, also am Anfang der Sendung, da machst du bitte dies und erwähnst du das und dann musst du noch dies erwähnen und das erwähnen und das und denk dran ganz authentisch, ne? Wo ich denke so, ey, Leute, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das bin ich nicht. Mhm. Naja, und dann bin ich da eben, nach 10 Jahren habe ich eben so ein bisschen geguckt, was kann ich denn noch machen, habe mich zur Diplomsprecherin ausbilden lassen in Wien. Oh, ja, bei der Tatjana Lackner in der Schule des Sprechens. Mhm. Habe dann sogar damit Auszeichnung bestanden. Obwohl das, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob du auch schon mal warst, aber das war schon anspruchsvoll. Also eine riesen Jury so mit, ich weiß gar nicht, 6, 7 Leuten, so von, die schon 40 Jahre beim Burgtheater und sowas waren oder beim Fernsehen oder Radio und sowas. Und ich so, aber ich habe es geschafft. Genau, und dann habe ich mich noch, dann habe ich ein paar Trainings gegeben, also nachdem ich das gemacht habe, weil ich wollte einfach auch so ein bisschen mehr auch über Körpersprache und sowas, denn das wusste ich ja nicht. Also was ich wusste eben, ich wollte also Trainings geben, ich wollte anderen Menschen wieder helfen mit dem Reden, weil ich das beim Radio gemerkt habe, dass ganz viele ja überhaupt gar kein Stimmtraining, gar keine Atemtraining, überhaupt nichts haben. Überhaupt gar keine Ausbildung, selbst beim NDR nicht. Also ja, die ganz alt eingesessen ist, aber die neu dazustoßen häufig, die bekommen kaum etwas, also sehr wenig. Vielleicht eine hochdeutsche Aussprache, aber wie kriege ich die Stimme in den Körper, wie atme ich vielleicht einigermaßen, wenn ich damit ruhig bin oder. Und das hatte ich alles in meinem Gesangsstudium. Also Atmung war natürlich ein Riesenthema, Schauspiel war ein Riesenthema, Präsenzübung war ein Riesenthema, Hochdeutsch sprechen war ein Riesenthema, also es gehört ja Phonetik, ne, Stimme aus dem Körper. Dann auch die Methodik, wie kann ich das machen? Also ich auf Gesangslehrerin studiert habe, hatte ich auch die Pädagogik, die pädagogische Psychologie. Ich habe das ja alles komplett abgegrast und merkte dann erst so richtig, was für einen Schatz ich da gelernt habe. Und jetzt zwar nicht für die Bühne, klassischer Gesang, sondern ich hatte eine richtig gute Grundausbildung und konnte dadurch eben als Trainerin anfangen, ohne mir irgendwie bescheuert vorzukommen. Und ich will jetzt nicht auf andere zeigen und sagen, du bist bescheuert, aber ich finde es manchmal ein bisschen grenzwertig, wenn irgendjemand mal eben kurz was gelernt hat und dann sagt, jetzt dokter ich mal an anderen Menschen rum, ich habe ja hier Hypnose oder keine Ahnung, NLP irgendwas gelernt oder Rhetoriktechniken und mache ich jetzt hier Schlagfertigkeiten. Dann arbeiten die mit Menschen und haben teilweise keinen blassen Schimmer, was sie da machen und was sie anrichten. Und das finde ich eben, also da bin ich total froh, dass ich eben so wenigstens so die Grundlagen eigentlich so von der pädagogischen Psychologie und eben von der Pädagogik eben gelernt habe, finde ich persönlich wichtig. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden. Insofern habe ich dann eben angefangen zu unterrichten und hatte da wahnsinniges Glück, als Radiomoderatorin, dass ich dann ein Jahr später von meinen offenen Trainings, die ich dann eben gemacht habe, dann schon die ersten Unternehmen hatte. Ich hatte die Sparkasse, ich hatte dann Bertelsmann, also das ging relativ schnell, war ich ganz weit oben und habe also ganz, ganz viele tolle Menschen dann eben gecoacht und mit denen gearbeitet, mich mal weiter fortgebildet, bin auch Hypnotiseurin mittlerweile. Ich praktiziere es nicht, aber ich fand es unglaublich spannend, diese Ausbildung zu machen, was sich so im Gehirn so abspielt. Ich glaube, ich habe mein Maximum schon überzogen. Ne? Guck mal, du trinkst schon Kaffee. Nein.
Das ist ein Zeichen von Entspannung. Und
Direkt, ja. Und was war dann? Genau, dann habe ich als Trainerin gearbeitet. Irgendwann merkte ich auch, es ist echt zu viel. Ich habe so viele Anfragen bekommen, es soll jetzt gar nicht eingebildet klingen, aber es ist ja ein Persönlichkeitstraining. Stimmtraining ist ein Persönlichkeitstraining. Und ich arbeite ja nicht nur an der Stimme. Was ist, wenn der Mensch irgendwie seinen Körper nicht spürt aufgrund von irgendwelchen Blockaden? Was ist, wenn irgendwelche Glaubenssätze von früher irgendwie dagegen, so ein Mädchen ist eben niedlich und hat aber eben keine tiefe Stimme oder, also kann zigtausend Dinge haben. Natürlich grenze ich immer ab, wenn ich merke, da müsste jetzt jemand in der Therapie gehen, ne, das ist mir auch schon passiert. Aber bis dahin ist es ja ein weiter Weg und da sage ich dann eben, fang an, dich selbst zu mögen, also jetzt nicht so simpel. Ja, aber es geht eben auch alles in diese Richtung. Sich selbst kennenlernen, sich selbst wahrnehmen, wer bin ich, wie klinge ich normalerweise, wer will ich sein, aber wer bin ich im ersten Schritt, so der Ist-Zustand, das ist ein Persönlichkeitstraining. Die Leute gehen immer so rein und denken, jo, ich lerne hier mal Handwerkszeug und kommen raus und denken, oh Gott, das war ja Persönlichkeitstraining, aber cool. Das habe ich dann eben sehr erfolgreich gemacht, weil irgendwie das wohl ankam, meine Persönlichkeit. Da merkte ich eben, ich allein komme da nicht gegen an, wollte andere Trainer mit einstellen, aber die wollten immer nur mich. Das ist toll. Sehr schmeichelhaft, aber dann komme ich natürlich, wie soll ich so Riesenunternehmen wie Pick und Kloppenburg und Hugo Boss und wie soll ich die alle unter einen Hut kriegen, nur ich als alleine, wenn die mich dann für alle Bereiche haben wollen. Das war ein bisschen schwierig und insofern habe ich dann die offenen Trainings sein lassen, habe nur noch Inhouse-Trainings gemacht, merkte aber auch da, das ist fast zu viel. Das Blöde ist, wenn ich dann absage, wenn ich aber einzelnen Trainings sage, dazu habe ich keine Zeit, suchen die sich natürlich jemand anderen. Und dann können sie diesen anderen natürlich auch dann für alle anderen Trainings nehmen. Also es war absehbar, dass das doof ist. Dadurch, dass ich so gut ankam und aber irgendwann anfangen musste abzusagen, wäre es so gekommen, dass ich irgendwann weniger Jobs gehabt hätte. Es war irgendwie total paradox. Und dann habe ich so gehört, dass es Speaker gibt. Also ich habe dann mein erstes Hörbuch rausgebracht, dann rief mich jemand an und meinte, Mensch, ein Hörbuch ist ja gut, wie hast du es denn geschafft? Irgendwie ständig hier, bei iTunes war ich, glaube ich, 3 Monate auf Platz 1. Und nicht bei Wirtschaft, sondern auf Platz 1, also insgesamt. Das ist ja mein erstes, mein erfolgreichstes Hörbuch, derzeit das erfolgreichste Rhetorik-Hörbuch in Hamburg, oder Quatsch, in Hamburg, in Deutschland. In Hamburg wäre auch nicht schlecht. Also in Hamburg bin ich Nummer 1, ne? Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das geschafft habe.
Das ist spannend.
Aha. Aber das war eben mein erfolgreichstes. Und da war ich vor Happe Kerkeling, vor Hirschhausen damals, Happe Kerkeling mit seinem Ich bin einmal weg und so weiter. Und ich hab ganz oben vor den Krimis, Brigitte-Krimis waren damals der Renner, ich war ganz oben und monatelang und bei Amazon, bei iTunes, überall, keiner kriegte mich da weg. Und ich habe nichts gemacht, kein Marketing, kein gar nichts. Ich habe dann bloß einfach mal ein paar Zeitungen das geschickt und bin dann mehrmals ausgezeichnet worden, so vom MDR, Hamburger Abendblatt und so weiter. Aber das war ja jetzt nicht viel Arbeit, also das rechtfertigte nicht den ersten Platz, denn das wird sicherlich ein Hirschhausen auch gemacht haben, würde ich mal sagen. Und da wurde ich eben angerufen, wie hast du das geschafft? Und ich dann eben ganz ehrlich, keine Ahnung. So, und dann kam eben so als Antwort, sag mal, warum bist du eigentlich keine Speakerin? Ich so, was? Ja, Speakerin. Ich war, was ist denn das? Was ist eine Speakerin? Was macht denn sowas? Was soll das? Ja, und dann wurde mir eben so gesagt, was denn eine Speakerin ist. Und dachte ich, ey, das ist ja geil. Es war so, ich habe so viel gearbeitet, teilweise 7 Tage die Woche, dann noch 2 Nächte durch, um meinen ganzen Bürokram noch irgendwie hinzukriegen, weil ich einfach so viel zu tun hatte. Und dann kommt da jemand und sagt, wenn du eine Stunde einen Vortrag hältst, bekommst du das Dreifache, ne? Und musst ja dann weniger arbeiten, dachte ich, das ist geil, das nehme ich. Vor allen Dingen, weil ich vorher auch schon Vorträge gehalten habe. Ich habe das ja geliebt. Ich hatte ja auch als Radiomoderatorin teilweise auch Bühnenmoderation gemacht. Ich war das ja gewohnt. Und als Sängerin habe ich auch auf der Bühne gestanden. Für mich war die Bühne ja was Normales. Eigentlich viel normaler als Radio. Also so wie hier jetzt auch. Ich sehe dich jetzt, ne, weil wir uns jetzt eben auch über Zoom eben anschauen, aber beim Radio sehe ich nicht meine Zuhörer. Ich bekomme alle paar Wochen danach vielleicht mal einen Fanbrief. Aber beim Publikum, wenn die vor dir stehen, das ist einerseits das Beängstigende, aber andererseits das richtig Geniale. Ich kann sofort drauf eingehen. Und das, was du eingangs gesagt hast, immer spontan. Ich mache es eben immer spontan von meinem Publikum abhängig. Das kann ich im Radio nicht machen. Da überlege ich mir, was ich sage, weil ich ja keine Reaktion habe. Aber auf der Bühne fange ich an und denke so, ach, mal über Körpersprache reden. Natürlich habe ich da meine Highlight-Geschichten, alles gut und schön. Aber wenn ich merke, das Publikum will das nicht, dann gehe ich zu einem ganz anderen Thema. Oder ich wechsle auch komplett den Vortrag. Also, was heißt wechseln? Ich habe kein Schemaprogramm. Ich weiß, bevor ich auf die Bühne gehe, nicht, worüber ich reden werde. Und das finde ich sehr wichtig und auch sehr schön. Und so, ich habe das schon sehr, sehr häufig gemacht vorher. Ich wusste aber nie, dass man dafür Geld nehmen kann. Also nicht wirklich. Weil ich so dachte, das ist doch Spaß. Also ich meine, dafür muss man doch Geld, dafür bekommt man doch kein Geld. Oder für Spaß wird man nicht bezahlt. Ich meine, Trainings geben, das ist Arbeit. Dafür werde ich zu Recht bezahlt. Aber Vortrag halten, da haben die immer gefragt, was nehmen sie denn? Ich, ja Gott, Fahrtkosten, ne? Dann habe ich so ein paar hundert Euro abspart, weil ich dachte so, ja, so viel nehme ich pro Tag als Trainerin, das muss ich ja dann so 8 Stunden da, 1 Stunde hier, das muss man runterrechnen. Da blieb nicht viel übrig. Und dass man da das Dreifache kriegt, das war mir nicht bewusst. Ja, nee, also da habe ich mich mal schön unter Wert verkauft, aber dann habe ich da eben durchgestartet, dann habe ich eben, wirklich komplett an das Trainieren komplett, fast komplett sein lassen. Nur noch für Stammkunden mache ich das. Also ich nehme auch ab und an neue Kunden, aber ich habe vielleicht 10, 20 Trainingstage im Jahr. Also Training ist wirklich Minimum. Und dann halte ich jetzt eben Vorträge und finde das total cool, so durch Deutschland, Österreich, Schweiz zu reisen und einfach Vorträge zu halten. Und wobei ich aber auch jetzt merke, so Trainings sind natürlich schon eher meine Komfortzone. 8 Leute vor mir haben, ist was anderes. Und mit denen arbeiten und sie wirklich weiter begleiten, als aber mal vor ein paar hundert Leuten zu stehen. Da ich eher so der schüchterne, introvertierte Typ bin, ist das für mich schon eine Riesenherausforderung, da vorne zu stehen und zu sagen, yeah, ich rock hier mal die Bühne. Also es gibt ja die Kollegen, die das wirklich sagen, ist mir egal, wofür ich auf die Bühne stehe, überhaupt, ich stehe auf der Bühne, weil ich so geil bin. Und das ist toll, ich bewundere dich für dieses Selbstvertrauen. Und ich denke immer so, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Und was ist, wenn die mich doof finden? Und was ist, wenn mir spontan nicht die richtigen Sachen einfallen? Was mache ich denn dann? Ja, und dann ist es eben so, wenn bin ich eben auf der Bühne und wenn ich nach 10, 12, Viertelstunde, Minuten so ungefähr merke, ich habe die, dann ist alles gut. Also dann funktioniert es und dann habe ich auch wahnsinnig viel Spaß und dann lachen wir gemeinsam oder auch mal nachdenklich, wenn ich einen nachdenklichen Vortrag habe. Und dann habe ich wahnsinnig viel Spaß. So, im Prinzip bin ich also immer noch Rednerin, habe jetzt mittlerweile meine Trainings, weil viele gesagt haben, ich kann kein Training mehr machen, weil ich die offenen Trainings ja nicht mehr gebe, habe daraus so ein Online-Akademie-Konzept gemacht, mehr so ein Blended Learning, ne? Blended so, ne? Isabel zu Hause, Isabel im Internet und eben auch Isabel bei einem Training. Also es gibt so ein Online-Training mit 130 Lerneinheiten und dann gibt es Webinarkonferenzen, wo Leute mir Fragen stellen können live und es gibt eben Präsenztage, wo sie dann live da sind und wo ich dann eben das, was sie gelernt haben, eben überprüfe, aber eben nicht von allem anfange. Denn also manchmal bin ich im Training, bekomme einen Tag lang 20 Leute und dann soll ich denen mal alles beibringen, wo ich so denke, wenn die Atmung noch nicht können, wo soll ich denn dann mit der Stimme anfangen? Mhm. Und wieso sollte ich denen erzählen, was das Vier-Ohren-Modell ist? Oder, gut, darüber rede ich eh nicht so, aber Konflikte, warum sollte ich darüber reden, wenn die noch nicht mal diese Basis, wenn die komplett fehlt? Und bei diesem Online-Training bekommen sie eben alles, können dann mehr oder weniger alles und dann kann ich darauf aufbauen. Und das finde ich total cool. Dann habe ich einen eigenen Buchverlag gegründet. Also mein erstes Hörbuch kam auch in meinem Buchverlag raus. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 7 Hörbücher geschrieben über Kommunikation, die ich Redereihe, aber auch ich kann auch anders. Und 3 Bücher veröffentlicht und sitze jetzt gerade an Nummer 4 und 5.
Genau, dazu kommen wir später noch. Also das soll gegen Ende das Highlight werden. Bin schon sehr gespannt. Ich würde vorher noch interessieren, also du hattest ja jetzt wirklich einen längeren Weg dorthin. Also ich habe so das Gefühl, jetzt Speakerin und Trainerin, das ist so deins. Aber das waren ja viele Schritte davor noch, was du auch gemacht hast, wobei das ja auch irgendwie aufbauend war. Mich würde interessieren, ganz früh, also als Kind, was wolltest du denn da werden? Was war da so dein Traumjob?
Ich wollte ganz gerne im Tierheim arbeiten. Ich wollte mit Tieren arbeiten. Ich war ein Fan von Hunden, überhaupt von Tieren. Ich habe Fliegen trocken gepustet. Ich war sogar ein Fan von Insekten. Also jetzt nicht wirklich von Spinnen, das gebe ich zu, aber ich habe Fliegen, weißt du, wenn die so nass geworden sind und dann nicht mehr fliegen konnten, dann habe ich die so auf der Bank draußen und dann habe ich so Ich habe ein kleines Mädchen da gesessen, die fliegen dann. Und wenn sie so sich gerüttelt haben und dann die Fliegen, okay, die Flügel dann wieder ohne Wasser waren und sowas, dann konnten sie wieder losfliegen. Und ich dachte, yay. Okay. Ja, ich bin so ein...
Ich habe was Ähnliches gemacht, allerdings ging es bei mir schlecht. Also ich habe Libellen, die nicht mehr fliegen konnten, zu trinken gegeben, Wasser. Und ich dachte halt, die trinken so wie Menschen, also wirklich so einige Sekunden.
Ja. Naja, sie sind gestorben, weil sie besoffen sind, ja. Das ist dramatisch. Ja, das ist schon, also Marian, das ist schon irgendwie, weißt du, so der Tierquäler.
Ich wollte das ja gar nicht, ja. Ich bin auch vegan geworden. Okay, gut, ja, wechseln wir das Thema. Okay, also Tierheim, oder nicht Tierheim, bisschen Tierhelferin. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Hast du dann andere Wünsche noch gehabt? Oder, also warum, Steuerfachfrau ist ja doch ein bisschen was anderes. Wie kommst du auf die
Ich wusste überhaupt nicht, also erstens muss man auch mal sagen, mit 14 wurde mein Gesangstalent entdeckt, aber ich habe mich erst mit 19 getraut, wirklich zu einer Gesangslehrerin zu gehen, weil ich vorher immer dachte, so ich von alleine, habe ich ja Angst. Ich habe immer für mich zu Hause gesungen, das habe ich immer gemacht, aber eben nicht vor anderen. Und insofern, diese künstlerische Laufbahn stand mir gar nicht zur Verfügung, weil ich so dachte, da bin ich gar nicht drauf gekommen, dass irgendjemand mich gut finden könnte. Das hat mich ja auch niemand wirklich gehört. Ja, das wusste ja kaum einer. Selbst wenn ich da im Chor gesungen habe oder sowas. Aber dann dachte ich, ja, ist ja Chor, also ich alleine im Leben nicht. Insofern, das tat sich noch nicht so auf. Und mit Tieren fand ich zwar toll, habe ein Praktikum gemacht, ein Tierheim, aber dann merkte ich so, ich glaube, ich würde alle Tiere retten wollen, nach Hause nehmen wollen. Das ist auch nicht irgendwie so prickelnd. Und man soll ja was Solides lernen. Ne? Ich komme ja aus Hamburg. Ne? Und meine Großeltern, die haben gesagt, auch das Künstlerische, das macht man privat. Ne? Mein Großvater, der hat immer Bücher geschrieben, stand auf der Theaterbühne, sogar im Krieg mit Heidi Kabel hier. Ne? Aber eben auf der Kriegsbühne, ne? Weil keine anderen Schauspieler gestanden da waren. Aber immerhin, das war sehr stolz drauf, zu Recht. Aber das macht man eben so im Krieg und privat, aber ja nicht zum Beruf. Denk dir was aus. Und dann bin ich zum Berufsinformationszentrum gegangen, zum BITS, wie das damals hier hieß. Und dann haben die da so alles eingegeben, so was einem dann so gefällt und so. Und dann kam eben immer Kaufmann raus. Und ich so, Und wenn man sich so teilweise diese Persönlichkeitsmodelle auch anschaut, da merken wir auch Leute, die teilweise sehr künstlerisch begabt sind, sind ja häufig auch sehr zahlenaffin. Also, dass da so eine Parallele eben ist. Ne? Also manchmal Mathematiker spielen teilweise großartig Klavier oder eben irgendwelche Künstler, die aber dann, also manchmal, muss nicht immer sein, aber manchmal ist da eben genauso eine Querverbindung. Und das war bei mir eben so der Fall. Zahlen waren jetzt nicht so dramatisch, nicht so logische Denkstruktur ging einigermaßen. Also das schlug dann so die spanische und die deutsche Brust in mir, so, ne, das Analytische, aber eben auch so das Künstlerische. Und dann haben die eben gesagt, so drei Möglichkeiten, Reisekauffrau. Habe ich gedacht, oh ja, super, reisen, mach ein Praktikum und merke so, oh nee, du bist ja bloß in so einem doofen Büro. Nee, das wollte ich. Ich wollte ja reisen. Naja, und dann kamen eben die drei Vorschläge: Versicherungskauffrau, Bankkauffrau oder Steuerfachangestellte. Und ich weiß nicht warum, aber mir war damals schon klar, ich möchte selbstständig sein. Ich habe keinen Bock, irgendwo ewig, ich habe keine Vorstellung, wieso ich damals als schüchterner Mensch auf so eine Idee gekommen bin, aber ich habe dann gedacht, ne, eine eigene Bank gründen ist ein bisschen schwierig. Mhm. Eigene Versicherung ist jetzt vielleicht auch nicht so der Bringer. Und nicht so leicht realisierbar. Aber ich dachte ja, Steuerberater, das geht einfach. Ich lerne das, ich lerne Steuerfachangestellte, dann mache ich noch irgendwie Zusatzausbildung oder Studium oder was auch immer. Ja, und dann bin ich eben Steuerberaterin und damit kann ich dann eben selbstständig arbeiten. Das fand ich sehr, sehr cool. Weil ich dann die romantische Vorstellung halt Haus, ganz viele Hunde, ja, damit wir das wieder reinkriegen. Und ich singe in diesem Haus auf dem Land und keiner hört mich und ich bin eben Steuerberaterin. Das war so mein Wunsch, das fand ich cool. Und deswegen habe ich das gewählt. Deswegen ist es auch sehr schlau, dass ich mittlerweile selbstständig bin, denn genau daraufhin habe ich immerhin gearbeitet. Ja. Nicht als Steuerberaterin, ja. Aber ich, es ist großartig, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ich konnte natürlich, als ich dann zwischenzeitlich mal in meinem Unternehmen, gerade als ich von Radiomoderation zum Unterrichten übergangen bin und dann natürlich gleich gesagt habe, so, ich buche mir hier mal in der schönsten Ecke 200 Quadratmeter und ich mache mal dies, das, jenes, merkte natürlich dann meine Finanzen, das geht so nicht und da brauchte ich einen Kredit und da konnte ich wenigstens einen Businessplan schreiben oder ich war in der Lage, meine eigene Buchhaltung zu machen und meine eigene Steuererklärung und ich war einfach für vieles einfach in der Lage. Ich habe nicht irgendwie auf einmal gesagt, ha, oh Gott, das böse Finanzamt, das will von mir Umsatzsteuer haben, oh wie böse, 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 böse. Nee, das war mir natürlich klar, dass ich sowas zurechtlege und so. Also insofern ist das gar nicht schlecht. Ich finde es ganz lustig, dass du sagst, mein Lebenslauf wäre irgendwie so schlau. Es null aufeinander aufbauend, immer auf der Suche, nie wissend, was ich will. Aber das Geile ist ja zurückblickend. Sieht das immer Sinn. Wunderschön.
Ja.
Aber im Endeffekt bin ich von Steuerfachangestellte zu, ich will singen. Ich habe ja auch einen Gesangswettbewerb dann gewonnen mit 24 und habe dann eben studiert. Da dachte ich, werde Sängerin. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Also habe ich dann irgendwelche Telefonanlagen, Werbung gesprochen, aber wusste ich, damit kann ich nicht mein Geld verdienen. Mhm. Dann dachte ich, Synchronsprecherin, klappt aber nicht, dann, weil ich dafür eine Schauspielausbildung gebraucht hätte. Und dann habe ich eben ganz viel, also das war eigentlich so häufig per Zufall. Also auch gerade Sprecherin bin ich jetzt per Zufall geworden, weil ich zu Hause saß, ich habe mir eine Auszeit genommen, wollte ja nicht mehr Gesang studieren und dann gab es damals so eine Flirt-Zeitschrift. Mhm. Und in dieser Flirt-Zeitschrift, da konnte man sich dann auch mit so einem Code in so einer Telefonanlage die Stimme des Mannes anhören. Ich so gedacht, ja, Stimme ist ja wichtig. Ich und meine Freundin saßen zusammen. Wir hatten einen heißen Spaß da auf dem Fußboden. Blätterten durch die Zeitschrift und sagen, mal gucken, wie die Stimme von dem klingt. Und dann habe ich da angerufen. Und dann kam so eine Telefonstimme. Und dann sagte die, auf Band, ne? Und dann sagte die, schönen guten Tag. Wenn Sie vielleicht auch mal so eine Anlage besprechen möchten, drücken Sie jetzt bitte auf 1. Und ich so, ja klar, 1. Und das war der Beginn meiner Sprachkarriere. Weil ich dann in der ersten Kartei drin war. Und dann sagte so, ja klar. Und dann sagte er, gut, dann kommen Sie mal her, sprechen Sie mal ein bisschen was. Und da habe ich ein bisschen was. Und die so, ach ja, ist ja ganz okay. Und dann habe ich Werbung im Radiosender gesprochen. Und hat der Radiosender gesagt, oh, die Stimme ist okay. Sag ich, oh, ich will Radiomoderatorin werden. Nee. Aber ich hatte ja schon den Kontakt. Allein einfach so zum Radiosender gehen, hätte ja nicht geklappt. Ich habe also einfach über eine Flirtzeitschrift, war ich Sprecherin. Und über das Sprechen war ich auf einmal beim Radio. Und also das ist schon ein bisschen verrückt. So roter Faden ist das gar nicht.
Nicht, ja. Also so im Sinne von ganz im Hier und Jetzt leben, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So in dem, ja, okay. Mhm.
Genau so. Und deswegen, ich verstehe manchmal, dass natürlich manche sagen, oh Gott, ich habe so einen Respekt, was ist, wenn ich eine Auszeit nehme? Wie sieht denn das im Lebenslauf aus? Und ich kann nur sagen, bei mir interessiert niemanden mehr Lebenslauf. Die merken, was ich kann und die wollen mich dann haben. Aber die fragen mich nicht nach irgendeinem Lebenslauf. Selbst wenn ich jetzt nochmal sagen würde, ich würde irgendwo gerne fest angestellt sein. Die würden mich nicht danach fragen. Was für ein Schwachsinn. Also es kann natürlich ganz häufig wichtig sein. Um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, macht einfach, was ihr wollt. Aber rückblickend kann man irgendwie auch immer einen roten Faden spinnen. Und tatsächlich ist Rednerin jetzt etwas, was ich sehr cool finde, weil es so alles vereint. Also wenn ich auf der Bühne bin, schauspielere ich ein bisschen. Ich habe da total Spaß dran. Das ich habe total viel Spaß an Humor, das kann ich auch auf der Bühne machen, bringe die Leute zum Lachen. Ich bin die Expertin, also die Trainerin, was ich auch wahnsinnig gerne mache. Mhm. Ich bin die Moderatorin, weil ich spontan auf Dinge eingehe. Und singe auch ein bisschen auf der Bühne. Also ich bringe alles eben auf diese Bühne rauf. Und deswegen finde ich das, also diesen Beruf tatsächlich sehr, sehr spannend. Aber das allein wird mich nicht erfüllen. Also ich begleite eben gerne Menschen, also entweder über so ein Jahr trainiere, dass ich so ein paar Leute habe, die ich ein Jahr lang begleite, oder diese Online-Akademie, weil ich einfach gerne, ach Gott, pathetisch, die Welt immer so ein bisschen besser machen möchte. Ich möchte gerne, dass die Leute sich wohler fühlen in der Kommunikation.
Und sehr spannend, du hast ja gesagt, würdest du dich introvertiert einschätzen? So wirkst du jetzt gar nicht, ja. Wobei ich ja schon auch Stefan Lanzin interviewt habe und der genau dasselbe von sich behauptet, ja. Ich weiß noch nicht, ob er beide lügt oder wie das ist. Also ich glaube das schon, aber es ist ja doch nochmal eine andere Hürde, als wenn jetzt so ein typischer extrovertierter Mensch, der liebt es ja im Rampenlicht. Der kriegt ja Energie im Publikum und oder generell bei Menschenmassen, und wenn er alleine ist, ist ja eher das Gegenteil. Wie sind da so? Es gibt ja viele, die auch introvertiert sind, aber trotzdem diese Ziele haben. Was würdest du da Menschen auf dem Weg für Tipps geben, oder vielleicht wie war es für dich an Stolpersteinen, an Schwierigkeiten durch diese introvertierte Einstellung? Oder ja.
Ich glaube, niemand ist nur introvertiert oder nur extrovertiert. Ich glaube eben, dass wir alle Anteile in uns drin haben. Und natürlich habe ich auch extrovertierte Teile. Also ich gebe zu, dass ich eine leichte narzisstische Ader habe und dann auf der Bühne stehe. Also jetzt, ich hoffe im positiven Sinne, aber dann so denke, so, ja, ich stehe hier, bewundert mich. Also auch das kommt manchmal raus, und dann kommt der introvertierte Teil wieder und sagt so, Isabel, man soll doch nicht eingebildet sein. Männchen und Teufelchen so auf meiner Schulter.
Ja, okay.
Aber der Teil eben, dass ich, ja, dieser Intro, also es wird ja hauptsächlich gesagt, der Unterschied, also wenn man so grob wissen will, was man hauptsächlich auslebt, wie tankst du Energie? Also wenn ich jetzt einen ganz langen Trainingstag oder eine volle Woche hatte, tank ich Energie, indem ich zu Hause bleibe, introvertiert, oder mit dem ich mit besten Freunden treffe oder sowas, oder gehe ich raus, weil ich das Bad in der Menge brauche und tanke da Energie. Und da kann ich nur sagen, ich allein zu Hause. Definitiv, oder eben mit meinem Lebenspartner, oder, ne? Also, aber ich mit guten Freunden im kleinen Kreis zu Hause, früher noch, als also vor eineinhalb Jahren mein Hund noch gelebt hat, ich mit meinem Hund rausgehen. Ungeschminkt, einfach nur, so wie jetzt, ne? Aber eben einfach, einfach rausgehen, ich alleine, um wieder Energie zu tanken. Und ich tanke Energie in der Stille. Ich habe es gerade letztens eben gehabt, gerade gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, der mich schon eine ganze Weile kennt und der nie verstanden hat, warum ich sage, dass Trainings manchmal für mich anstrengend sind. Und zwar sind die anstrengend, weil ich so hochsensibel bin. Ich fühle mich in andere rein. Ich lasse die anderen Menschen in mich rein. Denn wenn ich irgendwie spüre bei meinem Gegenüber, auch mir völlig egal, ob es jetzt esoterisch klingt, meine ich es gar nicht, aber ich habe da einfach ein Talent. Ich spüre diese Menschen. Und wenn ich dann spüre, ich merke meine Beine nicht, weiß ich genau, mein Gegenüber spürt seine Beine gerade nicht. So kann kein Volumen in die Stimme reinkommen. Ich lasse deren Energie in mich rein.
Oh, okay, sorry, da ist gerade ein Postler oder so. Ich bin sofort wieder da. Sorry, ja. Sorry. Oh Gott.
Kein Problem, ich mache einfach da weiter, wo wir waren.
Ja, genau. Also ich lerne dazu, samstagmorgens kommt die Post.
Keine Interviews samstagmorgens. Alles gut. Gut. Also wenn ich in Trainings bin, ich lasse die anderen Menschen praktisch in mich rein. Ich lasse das zu, und deswegen zum Beispiel esse ich auch an solchen Tagen häufig nicht. Denn wenn mein Körper mit sich beschäftigt ist, kann ich nicht die Energie von den anderen fühlen. Dann kann ich praktisch nicht in die reinkriechen, klingt so blöd, aber ne, also ich kann die nicht so erspüren. Und das ist es eben. Ich erspüre deren Energie.
Ich muss mich jetzt nicht schützen.
Nein, um Gottes Willen. Nee, so nicht, aber es ist eben einfach so, dass wenn ich zum Beispiel auf irgendeinem Training bin und ich unterhalte mich eben so ein paar Minuten mit irgendjemandem, oder der sagt, schildert mir einen Fall. Ich mache das ja auch nur dann, wenn ich gerade einen Auftrag habe, also im Training. Wenn ich jetzt so durch die Gegend gehe, mache ich das jetzt nicht ständig.
sind aber, eine sehr intuitive Vorgehensweise dann auch.
Schon, aber ich weiß eben, dass ich das spüren kann. Und insofern muss ich mich natürlich bei der Bahn oder sowas, ich muss mich schützen, denn ich spüre das alles. Mhm. Ich spüre die Traurigkeit von der Dame, die neben mir sitzt. Oder ich spüre die Verzweiflung von jemandem, der gerade genervt ist, weil er sich auf irgendwie Arbeit konzentrieren will und im Abteil ist es so laut. Mhm. Ich spüre das alles und es geht in mich rein. Und ich hatte früher dann mal, weil ich schon fast einen Burnout nicht, aber ich war, das war zu viel. Mhm. Und da habe ich mir eben so Hilfe geholt, so von Mentaltrainern, die immer gesagt haben, so du musst abends aber auch immer wieder die Energie von den Leuten rauslassen, denn sonst ist es zu viel. Mhm. Deswegen achte ich auch so sehr darauf, mit welchen Leuten ich Kontakt habe, mit welchen Menschen ich auch zum Beispiel Podcasts aufnehme. Mhm. Also ja, klar, ich wollte von dem Inhalt nicht so viel wissen von dir, aber du warst mir eben sympathisch. Mhm. Und ich habe gerade vor 2 Tagen habe ich jemandem abgesagt und gesagt, es ist und nicht gegen dich, sondern das ist nicht dasselbe Wertesystem. Ich will seine Energie nicht in meinem Körper drin haben. Mhm. So, und wenn du das eben bedenkst, ich ständig draußen bin und ständig das in mir drin habe und nicht einfach nur so analytisch rangehe und vielleicht ein bisschen mitfühlend bin, sondern ich bin wirklich drin und dabei und spüre dann von diesen 20 Menschen, also wenn ich auf die Straße gehe, ich spüre das alles, wenn ich nicht bewusst das abgrenze. Mhm. Und das macht mich zu einer verdammt guten Trainerin einerseits, weil ich die Leute dann eben manchmal zur Seite nehme und dann im Training und dann eben sage, irgendwelche Worte sage und sage, Mensch, da solltest du mal ein bisschen auf dich achten. Und dann fangen die häufig an zu weinen oder fast an zu heulen, weil sie merken, weil sie sich so gesehen fühlen. Also auf einmal merken, Gott, wie kann die mich so sehen? Wie kann die das? Und ich habe natürlich nichts, ich weiß nichts von deren Vergangenheit, ich weiß gar nichts. Ich spüre bloß in diesem Moment, hat die vielleicht ein Problem mit Grenzen ziehen oder die hat das und das oder die sollte mehr auf sich achten oder der sollte mehr das und das machen. Ich spüre das eben einfach und das ist dann schon anstrengend, wenn ich da draußen bin. Und auch eben für Trainings, deswegen bin ich auch heilfroh, auf der Bühne zu sein, denn das habe ich 1,5 Stunden. Mhm. Ja. Ich lasse die Leute auch nicht so nah mich ran, bei ein paar 100 Leuten vor mir, kann ich zwar immer noch gucken, was wollen die so grob haben, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich 1:1 da so eintauche. Und was können also Menschen machen, die introvertiert sind? Die können natürlich auch auf die Bühne gehen. Und ich finde es eben wichtig, dass sie eben sagen, wenn sie hauptsächlich introvertiert sind, dass sie das auch bleiben und dass sie nicht sagen, ich muss jetzt extrovertiert werden, was ja ganz häufig kommt. Ja, in Trainings bekomme ich immer mal wieder Leute geschickt, wo dann gesagt wird, ja, ich soll Führungskraft werden, Frau Gassi, aber ich bin ja introvertiert, ich muss extrovertierter werden. Wo ich denke, was? Bist du doof? Ich meine, also nicht doof, ja, aber ich meine, wir machen ja auch nicht aus dem Afroamerikaner einen Chinesen. Also das, warum sollte ich jemanden komplett drehen, nur weil er Führungskraft wird? In anderen Ländern, in skandinavischen Ländern, da leben die Leute die Führungskräfte, dieses Weiche und Wertschätzende eher aus. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, da leben wir eher so das Ellbogendenken. Da kommen die nach oben, die so, yeah, größer, schneller, weiter. Und das meine ich auch gar nicht böse. Die sind sehr überzeugend, sehr charismatisch, nur analytisch und so weiter. Diese starken männlichen Persönlichkeiten oder die Frauen, die diese starken männlichen Persönlichkeiten auch ausleben und in sich aktivieren, die kommen nach oben. Und diese weichen, diese mitfühlenden Seiten, ich meine, ich kenne hier in Deutschland wenig Führungskräfte, die wirklich so, lass uns darüber mal reden. Ach, der Praktikant hat eine gute Meinung, lass uns das mal noch mit einbringen. Vielleicht ist das ja noch, der wird sagen, Praktikant, das interessiert mich das. Und das ist zum Beispiel in skandinavischen Ländern völlig normal. Da hat der Praktikant fast denselben Redeanteil wie die Führungskraft, weil das ja spannend ist. Da kommt der neu ins Unternehmen. Der hat ja den Blick von draußen. Das ist also komplett anderes Denken. Und insofern, es funktioniert. Und wir können natürlich den Anfang machen. Wir können sagen, okay, ich bin introvertiert und ich bin trotzdem Rednerin oder ich bin trotzdem Trainerin und ich bin trotzdem Führungskraft und ich bringe einfach eine neue Qualität da rein. Irgendjemand muss ja den Anfang machen. Aber natürlich ist diese introvertierte Person dann mit ganz vielen, wenn sie Führungskraft ist, mit ganz vielen Extrovertierten umgeben. Das ist schon kein Zuckerschleck. Ja, das kann anstrengend sein.
Das heißt, du empfiehlst vor allem dann abends dir Stille zu, also einfach Räume für sich zu buchen, ganz klar immer wieder, damit man einfach wieder auftanken kann.
Ja, genau. Also wenn man tagsüber eben sehr viel als Führungskraft draußen war und das anstrengend ist, dann eben abends, man muss nicht zu Hause bleiben, aber eben irgendwo hingehen, wo ich nur mit meinem Freund, meiner Lebenspartnerin bin, wo ich nur mit besten Freunden bin, wo ich einen geschützten Raum habe. Und das kann spazierengehen sein, das kann vielleicht auch mal ja irgendwo in ein Restaurant, eine kleine gemütliche Ecke gehen, aber einfach eben nichts mehr, wo ich auf der Bühne sein muss und wo ich im Bad der Menge bin. Und dann eben Energie tanken oder was lesen oder. Ne? Jeder findet da seinen Weg, um einfach wieder in diese Ruhe reinzukommen, in diese Kraft reinzukommen.
Was mich noch interessieren würde zu dem, dass du sehr sensibel bist und das spürst, wann hast du das für dich nutzen können? Weil für viele ist es ja Fluch und Segen zugleich, sag ich, oder kann sein, ja, je nachdem, weil man spürt einfach und sind ja überfordert und wissen gar nicht, was jetzt wie jetzt. Und hast du das schon immer für dich einfach positiv nutzen können oder war irgendwo so der Punkt, wo du das auch aktiv für dich verwenden hast können?
Es ist schon auch ein Fluch. Will ich gar nicht und ich habe das Talent schon immer gehabt und ich war der ausgleichende Pol in der Familie und ich habe irgendwann als Teenager gemerkt, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin. Ich weiß gar nicht, wer Isabel ist. Warum? Weil ich immer ausgleichender Pol war. Meine Eltern streiten sich, ich gehe dazwischen, ich gucke, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Mein Großvater fühlt sich nicht so wohl, ich spüre das, das sieht ihm kaum einer an, aber ich spüre das, also weiß ich, darauf steht der Opa, also mache ich das und das und so benehme ich mich. Hat der Opa Spaß mit der Isabel, mit der Enkelin und dann ist gut. Ich war die ganze Zeit auf Arbeit, die ganze Zeit permanent und das konnte ich als Kind natürlich noch nicht so greifen und kein Wunder, dass ich mich ständig auch mit Büchern zurückgezogen habe, mich in andere Welten zurückgezogen habe, weil es natürlich sehr entspannt war, in einer anderen Welt zu sein. Aber andere Menschen enttäuschen, keine Harmonie um mich herum haben, boah, so anstrengend. Und das ist ja blöd, denn es ist ja das normale Leben. Wir können nicht immer Harmonie haben. Es ist ganz wichtig, mal Grenzen zu setzen. Aber das ist für mich schon immer eine Herausforderung. Ich weiß es vom Kopf her und dass aber mein Herz da mitkommt, das ist eben immer noch ein anderer Schnack. Und dass ich mich da nicht verliere, ist schon ne, ja, es gibt ja so viele Menschen, die immer diese Harmoniesucht haben. Das ist schon schwierig, denn manche Dinge müssen auch einfach mal klar ausgesprochen werden. Ja. Und ich muss auch mal Grenzen setzen. Aber zum Beispiel, als ich dem einen abgesagt habe, gesagt habe, nee, wir machen keinen Podcast zusammen. Dann so, klar, das findet er natürlich nicht toll und irgendwo ist es bestimmt ein toller Mensch. Irgendwo, aber das, was er nach außen zeigt, das will ich nicht. Das ist nicht meins, das will ich nicht. Und ich will auch nicht mit so jemandem zusammengebracht werden, dass so eine Assoziationskette, der und Isabel, das ist eins. Nee, nicht. Und deswegen musste ich Nein sagen. Ich mache es auch. Ich kann es mittlerweile ganz klar einfach auch sagen und abgrenzen und mich schützen. Das kann ich mittlerweile. Mein Gott, ich bin 48, ich krieg's hin. Aber innen drin ist die kleine Isabel und sagt dann so, oh mein Gott, der ist bestimmt traurig. Und insofern war ich immer schon auf der Arbeit und richtig nutzt. Ich habe es immer genutzt. Ich habe es genutzt, indem wir Frieden in der Familie hatten. Ich habe es genutzt, indem wir Frieden bei den Freunden hatten. Und ich habe aber dann irgendwann tatsächlich in jungen Jahren schon, 16, 17, 18, war ich schon fast in der Depression drin, weil ich, also jetzt nicht in Therapie, wobei ich sie schlimm finden würde, weil ich einfach nicht wusste, wer ich bin. Mhm. Und richtig bewusst wurde mir das, als ich beim Radio angefangen habe. Da haben die dann so, da bist halt mir nur das Mikrofon und da soll man der Mann selber sein. Und ich so, ja, wer bin ich denn? Wie lache ich normalerweise? Ich habe keine Ahnung, wie mache ich denn das? Beim Singen konnte ich mich ja bei so einer künstlichen Arie, es ist ja Kunst, künstlich, konnte ich mich ja verstecken. Da war ja nicht Isabel auf der Bühne. Ja, eine Mozart-Arie auf der Bühne, gesungen von dem Mund von Isabel oder im Körper. Aber es war ja nicht Isabel. Mozart wird heutzutage so und so interpretiert, war's da. Gut, schön, mache ich. Ja? Aber beim Radio wollten die mich haben. Ich so, ja, aber wer bin ich denn? Wie rede ich normalerweise? Und dann habe ich Zeitschriften durchgeschaut und ich fand mich privat echt lustig. Also wirklich, ich fand mich echt lustig, aber bei meinen Freunden im geschützten Bereich, aber im Radio dann auf einmal, da sollte ich Lustiges erzählen und ich dachte, ja, worüber lache ich denn sonst? Ich habe keine Ahnung, ich wusste es nicht und das fand ich eben so spannend und da merkte ich eben so, das war mit das Wichtigste überhaupt, diese Selbsterkenntnis, wer bin ich? Und das habe ich mir echt erarbeitet. Ich weiß ganz genau, wie ich mich fühle, wenn ich traurig bin. Ich weiß ganz genau, wie es mir geht, wenn ich fröhlich bin. Mhm. Ich habe mich selbst bewusst wahrgenommen. Das ist ja die Definition meines Erachtens von Selbstbewusstsein. Nicht irgendwie, bäh, ich bin die geilste Socke, sondern wer bin ich? Selbstbewusstsein. Und insofern, und das habe ich eben ganz viel gemacht und dadurch kann ich es eben reproduzieren und genau daran arbeite ich jetzt eben auch mit anderen Menschen.
Das finde ich jetzt sehr spannend. Wie hast du das, wie hast du den Prozess eingeleitet, was hast du da konkret gemacht? Weil das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, interessiert sehr viele Menschen, ja, sich selbst zu finden, selbstbewusst wirklich in dem wahrsten Sinne des Wortes zu werden. Und ja, wie hast du das gemacht? Also da kannst du das entmystifizieren.
Mir hat natürlich die Radiosendung da sehr geholfen. Denn meine Mutter hat zu Hause dann so einen Aircheck aufgenommen. Also das bedeutet, wenn ich on air gegangen bin, also auf Sendung war, hat sie zu Hause beim Kassettenrekorder damals noch immer so Rekord-Taste gedrückt, so mitten in der Nacht, kaum Schlaf bekommen, so gegähnt und dann wieder gedrückt. Und dann habe ich mir das angehört am nächsten Morgen und dann habe ich gemerkt, sag mal, wie lache ich denn da? Dann gucke ich meine Mutter an, sage ich, Mama, lache ich immer so? Sie so, mm-mm. Ich so, okay, aber wie lache ich denn sonst?
Anders.
Sag ich, aber wie? Keine Ahnung, anders. So nicht. Okay. Dann dachte ich so, okay, ich lache also, wenn ich aufgeregt bin, auf eine Art und Weise, wie ich normalerweise nicht lache. Ich musste ja vorher noch einmal, ich habe Schauspiel studiert, ich habe, auch da geht es natürlich stark immer auf die eigene Persönlichkeit, schon, ja, aber es ist eben auch Spielen und Facetten spielen und eine selbstbewusstere Isabel kreieren. Mhm. Und eben diesen Operngesang oder Arien oder was auch immer, was ich dann da für Lieder auch gesungen habe, das war ja auch wieder Kunst. Und beim Radio wurde ich gezwungen. Ich hätte nicht überlebt. Ich wäre nicht erfolgreich gewesen, wenn ich nicht herausgefunden hätte, wer ich bin. Mhm. Und das ist eben eine lange Reise, da wirklich zu überlegen, wer bin ich denn? Mhm. Und das fing eben zum Beispiel mit dem Lachen an. Das war für mich so, ich denke so, wieso weiß ich nicht, wie ich lache? Hm. Wie will ich, und das sage ich heutzutage auch noch, wie willst du jemanden davon überzeugen, dass alles gerade schön und fröhlich ist, wenn du gerade einen schlechten Tag hast? Hm. Wenn du nicht weißt, wie deine Lache normalerweise klingt. Und ich meine, nicht jeder Kunde muss von meinem Drama wissen, was ich gerade privat erlebe. Hm. Ich finde, von jeder Bäckerin muss ich nicht erfahren, dass sie gerade sich von ihrem Mann getrennt hat. Also ich meine, ja, es tut mir leid, aber ich brauche das nicht von jedem. Ja, wenn man so überlegt, dass ich das auch aufsauge, brauche ich nicht. Mhm. Und insofern, ja, die darf als Bäckerin gerne dann fröhlich, und zwar ehrlich, ernsthaft fröhlich mit diesen kleinen Pinkelaugen, ne? Wie man ja, also wenn man echtes Lachen hat, eben hat, eben mit mir lächeln. Aber die Frage ist, wie will ich das hinkriegen, wenn ich nicht weiß, wie meine Lache ist? Mhm. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu beobachten, was ich unbewusst mache. Und da merkt man schon die Krux, wie will ich bewusst wahrnehmen, was ich unbewusst mache. Mhm. Aber genau darum ging es eben, dass ich eben immer wieder mich selbst beobachtet habe. Wenn ich zum Beispiel entspannt zu Hause auf dem Sofa lag, da habe ich gemerkt, guck mal, das ist gerade bequem. So atme ich auch gerade richtig gut. So ist klasse. Wie fühle ich mich denn? Mhm. Das ist wieder abgespeichert. Unsere Gehirnmasse da oben ist ein riesen Abspeicherungsapparat. Mhm. Oder wenn ich dann irgendwie mich mit Freunden unterhalten habe, dann habe ich meine Hände ganz normal bewegt und habe mir gedacht, komm mal, wie bewege ich meine Hände? Wie stehe ich denn gerne? Also wie stehe ich? Wie bewege ich mich? Das ist ein sehr langer Prozess, und die Leute mögen natürlich auch gerne dieses Schwarz-Weiß-Denken. Frau Garcia, sagen Sie mir einfach nur, was ich
tue, wie es richtig geht.
Wie es richtig geht, was ist richtig, was ist falsch. Und ich sage, so, kann ich nicht, will ich nicht. Das Leben ist eine große Grauzone, Sie sind eine große Grauzone, jeder ist eine Grauzone, und das ist eine schöne Grauzone. Das müssen Sie doch einfach mal erkunden. Wie wollen Sie mit Selbstvertrauen in ein Gespräch reingehen, wenn sie nicht wissen, wer sie sind? Und das ist tatsächlich ein längerer Prozess. Und das erlebe ich aber immer wieder, dass die Leute dann zum Beispiel das erste Mal eine Präsentation halten müssen und eine Heidenangst haben oder Führungskraft werden, Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Konfliktgespräche führen dürfen. Ja. Und dann lernen sie aber alles, die erfinden sich dann neu. Also die sind dann, die gehen zum Rhetoriktraining, und dann auf einmal lernen sie eine Körpersprache. Dann lernen sie die Stimme tief zu machen, dann lernen sie Blickkontakt immer geradeaus, dann lernen sie, ja, man darf den Leuten nie den Rücken zu drehen, dann lernen sie dies, sie lernen das. Und dann sollen sie sich noch auf die Argumente konzentrieren. Und da ist häufig eine völlige Überforderung, deswegen ist Rhetorik auch manchmal verpönt, weil die so sagen so, Gott, ich bin ja gar nicht mehr ich. Ja, die kommen aus dem Training wieder, und dann wird gesagt, ah, das ist aber nicht mehr der Hannes. Naja, geben wir ihm 2 Wochen, ist er wieder normal. Und dann nimmt er in so ein Konfliktgespräch nicht nur den Text rein, den er sagen will, er nimmt auch eine komplett neue Persönlichkeit rein. Und ich sage immer, wenn ihr wisst, wie ihr gerne steht, und meinetwegen auch mit verschränkten Armen, ist mir völlig Latte, wenn das eine bequeme und sichere Haltung für euch ist, dann nehmt das mit in schwierige Gespräche. Dann habt ihr eine sichere Bank, selbst wenn es anders ist, als man normalerweise kommunizieren sollte. Und ich glaube eben, was dazugehört, um es für sich herauszufinden, auch, ja, mit einem wohlwollenden Auge auf sich zu gucken, wie ich denn wirklich bin. Und vielleicht sage ich häufig, ja, mein Gott, dann sage ich eben, Oder ich habe vielleicht nicht die tiefste Stimme. Ja, dann ist das eben so. Oder eine leise Stimme. Oh, ich muss unbedingt eine lautere Stimme kriegen. Warum denn? Also klar, natürlich, ich kann daran arbeiten, aber ich muss mich eben auch nicht komplett um 180 Grad drehen und neu erfinden. Ich darf diejenige sein, die bei 20 Leuten schon ein Mikrofon braucht. Ist das schlimm? Nein, dafür gibt's Mikrofone. Das darf ich machen. Mhm. Ich kann diejenige sein, die vielleicht die Arme verschränkt. Wenn ich aber sehr wertschätzend an mir gegenüber denke, wird das nicht negativ rüberkommen. Das machen wir im Privaten ständig. Wir verschränken die Arme und unterhalten uns mit der besten Freundin. Und beruflich ist aber mal so, bäh, 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 bäh. Arme verschränken, bäh, bäh, bäh. Ablehnung, Abgrenzung. Was für ein Blödsinn, was für ein Bullshit. Kann es sein, muss es aber nicht. Also insofern dieses, wie ehrlich, wie interessiert gehe ich mein Gegenüber zu, finde ich viel, viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, auf die Inhalte, die ich sagen will, als dass ich mich darauf konzentriere, ob ich jetzt wirklich meine Hände in Hosentaschen ständig habe oder die Arme verschränke oder mal den Rücken zudrehe oder mal mit dem Blick weggehe. Mhm. Wenn ich da weiß, ich bin jemand, ich gucke gerne weg, mhm. kann da Freunde fragen, ich kann, wenn ich Kinder habe, kleine Kinder fragen, die sind gut.
Die wissen das. Die sehen ja. Papa und Mama und die können sagen, so bist du. Und dann sagt man, nee, bin ich nicht, doch bist du. Das ist sehr genial.
Mhm. Die sind da richtig cool oder eben gute Freunde. Wie mache ich es dann? Dass ich selber filmen zum Beispiel, wenn ich irgendwie telefoniere, ein entspanntes Telefonat habe, nicht in die Kamera gucken, aber dann so seitlich vielleicht einfach mitfilmen, dass ich einfach mal sehe, Mensch, wie rede ich denn da? Selbstbewusst wahrnehmen, wer bin ich, wie rede ich? Ja, ist ein langer Prozess, aber dann haben Sie eine sichere Bank, die kann Ihnen keiner mehr wegnehmen und kein Trend kann Ihnen das wegnehmen, denn auch die Körpersprache und Rhetorik, was in ist, ändert sich ja auch immer mal wieder gerne. Und dann hechel ich da immer wieder hinterher und denke, oh, das ist gerade angesagt. Und wenn ich aber ich bin, also ich finde das wichtig, sich selbst, also man selbst zu sein, aber natürlich immer, wenn ich damit keinen anderen weh tue. Ne? Also nicht einfach egoistisch, hey, ich bin wie ich bin, friss oder stirb, so nicht. Aber wenn ich damit keinem weh tue und mit einem tue ich niemandem weh. Und Stefan Raab ist damit berühmt geworden mit seinem Das war einer der besten Moderatoren, die wir im Fernsehen hatten. Der lebt ja noch, aber er moderiert im Moment nicht mehr. Mhm. Der war großartig mit jetzt mal ernsthaft. Mhm. Also es geht ja.
Das ist ein Unikat, ja. Wenn ich so, also für mich zusammenfasse, einerseits werde ich so auch so ein bisschen noch ins kalte Wasser springen, weil bei dir war es ja auch so, du hast dann das machen müssen. Ja, also du warst im Radiomoderator, war jeden Tag. Dann sich selbst beobachten, was mache ich da? Das ist ein Element. Und dann fand ich auch spannend, dass du nochmal erwähnt hast, okay, wertschätzend zu sich selbst zu sein, weil oft kommen dann nie Bewertungen. Marian, das war jetzt scheiße, was du gemacht hast, ja. Was auch immer, ja. Also da noch zu schauen, wie kann ich das einfach wirklich ja theoretisch beobachten oder zu bewerten, was ja eine hohe Kunst ist, ja. Also vielleicht nähern wir uns an, sagen wir so. Und dann hast du noch erwähnt, also auch eben mit Freunden und so weiter Feedback gehen und in dem Prozess, der sich halt 100 Mal wiederholt oder wie auch immer, hast du für dich so das Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner selbstbewusst entwickelt. Ist
genau.
Das so?
Ja,
kurz
genau.
Zusammengefasst.
Das ist kurz zusammengefasst. Das war ein riesenlanger Prozess. Und ich finde es ganz lustig, wenn ich sowas mal auf der Bühne erzähle und vom Selbstbewusstsein dann eben rede. Kommen manchmal so, die Männer- und Frauenkommunikation gibt es ja nicht, ne? Aber es gibt natürlich in jedem Menschen von uns die männlichen oder weiblichen Anteile. Dann kommen eben eher so die Männer auf mich zu und sagen, Frau Garcia, ich habe vom Vortrag mitgenommen, ich darf so bleiben, wie ich bin. Das ist immer cool. Und die Frauen kommen auf mich zu und sagen, oh Gott, Frau Garcia, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wie ich lache und wie ich atme und wie ich normalerweise stehe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist weder das Drama, noch ist es, ja, ich bleib so, wie ich bin. Es ist einfach in der Mitte. Einfach neugierig sein. Ich glaube, Neugierde hilft uns da sehr. Neugierde auf uns selbst. Wer bin ich? Ich frage manchmal Menschen, was ist deine Körpersprache? Mach mal vor. Und dann, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Warum weißt du nicht, wie du gerne stehst, wie du gerne deine Arme bewegst? Und eben zum Beispiel, als du dich konzentriert hast, hast du deine Hand so hoch genommen, ne, und hast so erstens, zweitens, drittens so gemacht und hast eben auch so die Finger hier so wie so ein Italiener, so Deutsch, wie da. Theoretisch, wenn du merkst, Mensch, das fällt mir auf, das mache ich häufiger, ist es eine deiner Gesten. Mhm. Vielleicht würde Sammy Molcho oder sowas dann sagen, dass er der Körpersprache-Guru, den wir ja hatten, über ewig Zeiten, der hat das überhaupt erst so richtig publik gemacht, also wir verdanken dem ganz viel. Könnte sein, dass der mit seinen alten Regeln immer noch so sagt, ist wirklich so der Bringer, weiß ich nicht. Aber wenn es eben deins ist und du wertschätzend an den anderen Menschen denkst und wirklich interessiert bist, auch da hilft die Neugierde. Mhm. Und auch bei Konflikten hilft die Neugierde. Nicht so zu Wort zu denken, so ey, du dumme Kuh, du greifst mich an. Sondern neugierig, wie kommt sie auf diese andere Meinung? Und auch das, du hast recht, ist das höhere, ja, das höhere Ziel. Das kriege ich auch nicht jedes Mal hin. Manchmal denke ich auch so, blöde Kuh, geh weg, 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 weg. Aber die Andersartigkeit, diese Neugierde, die hilft mir sowohl, mich selbst kennenzulernen, wer ist die Isabel, um dann diese Selbstsicherheit zu haben. Denn ich weiß zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo hinsetze, ich weiß ganz genau, wie ich gerne sitze. Ich weiß auch gerne, wie ich sitze, wenn ich entspannt bin und wie ich gerne sitze, wenn ich angespannt bin. Also aber das ist natürlich ein Riesenprozess. Ich habe damit also angefangen. Radiomoderation habe ich so, vor 20 Jahren.
Okay, das ist spannend. Also hast du auch Journal geführt oder einfach so immer wieder beobachtet und dann geschaut oder hast du da auch mitgeschrieben?
Nee, mitgeschrieben habe ich nicht. Also ich habe kein Buch geführt, aber es ist gar keine schlechte Idee, finde ich. Das kann man ruhig machen. Oder heutzutage die modernen Medien eben nutzen. Ne? Ja. Vielleicht einfach sich mal eine kleine Sprachnotiz machen, damit man es nicht vergisst. Aber auch da eben peu à peu. Vielleicht kriege ich ja innerhalb von 1-2 Wochen irgendwie raus, wie ich gerne stehe. Und dann nehme ich mir die nächsten 2 Wochen vor, wie lange halte ich gerne den Blickkontakt? Mhm. Oder auch 3 Wochen. Und dann nehme ich mir eben, ne, also so Schritt für Schritt, dann beobachte ich mich, wie atme ich denn, wenn ich ganz entspannt bin? Und häufig atmen wir in den Bauch, in den Rücken. Wir atmen ganz tief, wenn wir unbewusst atmen. Und wenn wir auf einmal zur Bühne sind, dann, weil wir es eben nicht bewusst können, diese Kompetenz nicht bewusst haben, sind wir auf einmal so, oh Gott. Und ich glaube eben, den wenigsten Menschen muss ich wirklich was beibringen. Ich kann ihnen helfen, sich selbst zu finden. Aber ich habe eben diesen Claim, gut reden kann jeder, weil es meine feste Überzeugung ist. Mhm. Und da kommt dann ganz häufig so, ist ja nicht der Fall, Frau Garcia, kann ja nicht jeder gut reden. Mhm. Ja. Sag ich, doch, zum Beispiel singen. Jeder kann singen. Nicht jeder wird ein Pavarotti, ein Placido Domingo und so weiter, aber jeder kann singen. Ich sage ja nicht, dass sie großartig singen. Aber wenn jemand zum Beispiel, ja, Marian geht morgens raus, geht zum Bäcker und möchte sich Brötchen kaufen. So, du gehst mit dem Vorsatz in diese Bäckerei, ich kaufe mir jetzt Brötchen. Ja? Mhm. Du kommst mit diesem Brötchen wieder raus. Dann hast du doch gut geredet, jetzt mal ernsthaft. Mhm. Das ist zwar simpel, aber du hast doch geredet, du hast doch dein Ziel erreicht. Du hast einen Job bekommen, nimmst einen Podcast auf, du redest gut. Mhm. Also das ist natürlich noch schön die höhere Kunst, aber ich meine es einfach so diese kleinen Schritte, das auch mal zu sehen. Mensch, ich bin in der Lage, mich mit meinen Freunden zu unterhalten. Nicht immer kann ich den Konflikt klären, aber ich kann es teilweise klären. Ich kann manchen Menschen ein Kompliment machen. Will ich wirklich durch die Gegend gehen und allen sagen, ihr könnt nicht gut reden, ihr braucht mein Training? Finde ich eine Frechheit. Mhm. Natürlich können die gut reden. Und ich finde es eben wichtig, sich dieser Stärken bewusst zu machen. Da ist schon mal eine riesengroße Bank. Und ja, es braucht ein bisschen Zeit, über dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbst-sich-Wahrnehmen, das zu erkennen, was zeichnet mich aus. Aber wenn ich das dann eben mache, dann ist das einfach, ist einfach toll. Das nimmt einem keiner mehr weg.
Das hat man so ein Fundament dann, sozusagen, ja. Ich habe mal die Metapher von einem Freund gehört, das ist wie so ein doppelter Boden. Du brichst ein und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und gehst halt immer weiter, ja, bis du irgendwann durchbrichst und merkst, oh, da ist ein Fundament, ich stehe ja so.
Genau, das ist ein schönes Bild, das ist ein tolles Bild. Ja, ein Fundament praktisch unter diesem Holzboden.
Holzboden, der eigentlich da ständig einbricht und man denkt, oh Gott, wer bin ich denn eigentlich? Ja, okay, schön. Was mich jetzt, mir total viel interessieren und jetzt muss ich das, aber vor allem spannend finde ich, was du erzählt hast über deine Eltern, vielleicht ganz kurz, was haben die gemacht, was waren so deine Grundprägung? Ja, also du wolltest ja mit Tieren arbeiten, was haben deine Eltern gemacht und was sind so die Prägungen, was du von denen mitbekommen hast?
Was meinst du, was meine Eltern gemacht haben?
Also beruflich.
Ja. Also beruflich, also meine Mutter war Sekretärin, Assistentin später sogar, also gut, Vorzimmer da war, also Assistentin praktisch für Sekretärin, also die Dame, die eben alles Mögliche geklärt hat für den Chef vor seiner Tür, so. Mhm. Das hat sie ihr Leben lang gemacht, war sehr gut, sehr schnell getippt. Deswegen kann ich auch mit 10 Fingern tippen, weil ich jetzt mal, ich war begeistert, wenn ich meine Mutter gesehen habe, wie so, da so schnell auf der Schreibmaschine tippen konnte. Das hat sie ihr Leben lang gemacht. Mein Vater, das war schon ein bisschen schwieriger, ist ja der Spanier.
Mhm. Ah ja.
Mhm. Und war mit 19 bei der Marine, Welt entdeckt, weg aus dem Franco-Land. Also Franco war für ihn ganz traumatisch, was da auch unserer Familie angetan wurde und so, dann wollte er weg. Mhm. Und dann ist er eben zur Marine gegangen und dann kam er hier auch nach Deutschland, hat dann hier einen deutschen Freund und der sagte, Mensch, ich gehe mal nach Schweden. Und dann hat mein Vater eben gesagt, ja, dann gehen wir mal nach Schweden. Mhm. Und dort in Schweden hat mein Vater meine Mutter bei einem Auslandsjahr kennengelernt. Mhm. So. Denn sie hatte eben mal, nachdem sie ein Jahr in England war, war sie auch ein Jahr lang dann in Schweden. Und da haben sie sich kennengelernt und sie hat sich in den feschen Spanier verliebt. Und dann kam meine Schwester und dann dachte sie, oh Gott, ja, damals hat man dann eben geheiratet. So, ja, und sie sind immer noch verheiratet, also insofern hat ja irgendwas funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, sie hätten vielleicht nicht geheiratet, wenn sie nicht gekommen wäre. Aber ja, und dann hat mein Vater eben, ja klar, natürlich mit nach Deutschland. Er hat sich total gefreut. Yeah, geil, ich habe die tolle Frau, die tolle rothaarige Frau und ich will die unbedingt haben, aber irgendwie muss ich die ernähren und das Kind. Denn sie war ja sofort schwanger. So, und dann hat er eben alle möglichen Hilfsjobs. Der hat dann in der Lagerhalle hat er Tapete hier in der Speicherstadt damals noch, also was ja heutzutage die Hafen City ganz cool ist, hat er Teppiche geschleppt. Mhm. Getragen. War einer von den Ausländern, die das eben gemacht haben, so wie wir es heutzutage eben auch haben. Ja. Und dann ist er abends dann eben zur Schule gegangen und hat sich hochgehalten, erstmal Deutsch richtig gelernt. Dann hat er eben seinen Betriebswirt gemacht. Also der hat alles nachgeholt, also hier in den deutschen Schulen eben, um hier auch nur ansatzweise in der Lage zu sein, eben eine Familie zu ernähren. Ja. Und das finde ich bemerkenswert. Das war auch einer der Gründe, warum ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Wir haben den Papa fast nicht gesehen. Der war am Arbeiten, am Fortbilden, der wollte natürlich seine Familie versorgen. Und genau, und dann hat er sich hochgearbeitet in diesem einen Teppichladen praktisch, bis er der Geschäftsführer war. Und dann hat er eben aber irgendwann hat eine Herzkrankheit gehabt, Myokarditis, also er lebt noch, ist alles gut und schön. Aber es war damals eben sehr einschneidend und dann konnte er mit 50% Herztätigkeit eben nicht mehr arbeiten. Und deswegen ist er Frührentner dann gewesen. Mhm. Aber hatte bis dahin dann gut verdient, insofern bekommt eine gute Rente, also alles soweit, also eine solide, sodass er davon gut leben kann. Mhm. Ja, jetzt sind die beide natürlich schon lange in Rente. Mhm. Also insofern das künstlerisch, da ist so die Frage, so wo habe ich das her?
Ja.
Die spanische Familie ist sehr künstlerisch veranlagt. Mhm. Also mein Vater hat es nie ausgelebt, aber mein Vater könnte theoretisch, könnte der malen oder sowas. Also wir haben einige Onkel und Tanten von mir, von der spanischen Seite, die sind Maler. Sänger nicht. Meine Mutter hat immer gerne gesungen, aber sie hat so eine ganz leise Stimme. Sie trifft jeden Ton, aber so, ja, ich singe jetzt mal. Und im Chor fällt es ja nicht auf und sie freut sich auch total. Und ich bestärke sie auch immer und sage, du kannst auch solo singen, du machst das doch super, hast eben eine leise Stimme. Schon nichts weiter, aber ansonsten ist die schön. Und insofern weiß ich nicht, woher ich dieses Singen hatte, aber Singen war für mich immer schon, vielleicht auch, weil ich in meinem Leben ja nicht wirklich vorkam am Anfang. Singen war für mich ein Eintauchen in andere Welten. Es war für mich eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken.
Und sich zu zeigen.
So mich zu zeigen, aber na gut, ich habe ja nur für mich gesungen. Ne? Ich habe vor anderen nicht gesungen. Also nicht viel. Habe ich mich ja nicht getraut. Aber ich konnte eben zu Hause sein und konnte eine Ballade singen und dabei heulen. Und ich konnte eben was Fröhliches singen und dabei fröhlich sein. Ich habe die Musik genutzt, um mich auszudrücken. Das war für mich mein Ventil.
Und wo genau kam das her? Du hast am Anfang des Podcasts gesagt, Stimme ist gleich Persönlichkeitstraining oder Persönlichkeitsentwicklung. Und in deiner Biografie ist es ja. Du hast ja durch die Stimme, durch dein Lachen, da, also vielleicht ging es vorher schon los, aber da hast du ja viel an dir gearbeitet. Eben, also Stimme ist so das zentrale Element. Wo genau kam das her? Also wann war das erste Mal, wo das Bedürfnis war, sich damit zu beschäftigen oder sich da weiterzuentwickeln?
Bei der Stimme oder beim Persönlichkeitstrainer?
Stimme jetzt erstmal, weil ich habe so...
Stimme, ich wie gesagt, habe immer schon sehr gerne gesungen. Ich habe zu Hause, dann, wenn ich alleine war, war auch schon Schlüsselkind, meine Eltern haben gearbeitet, also war ich häufig eben alleine zu Hause. Da habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe dann eben für mich gesungen. Da habe ich mir vorgestellt, ich bin eine berühmte Sängerin und das Publikum tobt, die Salbe kommt auf die Bühne, yeah, und dann habe ich da gesungen. Ich war ein großer Fan von der Hitparade von Dieter Thomas Heck und dann habe ich auf Kassetten habe ich dann eine komplette Hitparade aufgenommen. Ich war die Moderatorin, ich war das Publikum, ich war die Sängerin. Und ich habe mir alle Gesänge, also alle, ich habe mir, das ist unglaublich, wenn ich mir heutzutage vorstelle, was für eine kreative Leistung, ich habe mir alle Lieder ausgedacht. Ich habe mir die Anmoderation ausgedacht. Ich habe mir dann ausgedacht, wie die Sängerin oder der Sänger wohl heißt. Ich habe dann das Publikum gemimt und habe dann einfach drauf losgesungen. So, ich habe einfach angefangen, die Strophe. Und ich wusste, während ich die Strophe singe, und singe noch nicht, wie der Refrain wohl klingen wird. Keine Ahnung. Und ja, so habe ich das eben dann alles aufgenommen. Und ich hatte schon den Wunsch, als ich in der höheren Handschule war und auch ein bisschen vorher. Ich habe immer, meine Mutter hat im Chor gesungen, da wollte ich immer gerne rein. Das fand ich schon toll, aber ich habe mich eben nicht wirklich getraut. Und mit 14 hat meine Mutter mich dann eben mal mitgenommen und dann habe ich da eben im Chor gesungen. Da war relativ schnell klar, oh, das ist jetzt hier praktisch eine unserer, im Sopran praktisch unser Frontstimmen. Auch schon in diesen jungen Jahren dann. Und aber trotzdem Gesangsunterricht, ich habe so lange rumgehühnert, weil ich mich einfach nicht getraut habe, vor anderen zu singen. Ich wollte immer gerne. Ich merkte, dass es mich erfüllt und ich bin so ein Allround-Talent. Ich bin tatsächlich nicht die Sängerin, auf die Welt gewartet hat. Sie ist gut und meine Freunde berühre ich damit total. Das ist alles gut und schön. Es gibt ja sogar zwei Songs irgendwie bei iTunes von mir, die ich mal eingestellt habe in meinem eigenen Verlag.
Wie heißen die?
Para mi Papa, das habe ich komponiert, als mein Vater fast gestorben wäre an seiner Myokarditis. Das ist also eine sehr emotionale Ballade, wo ich so sage, was wäre ich ohne dich? So halb Spanisch, halb Englisch. Und dann einmal noch sehr emotional, eben wohl kaum. Das habe ich geschrieben, als mein Lebenspartner beim Motorradunfall gestorben ist. Und dann, da habe ich eben das verarbeitet. Also insofern einmal fast tot und einmal tot. Das sind meine zwei Balladen. Und ich habe noch ganz viele andere Songs, aber irgendwie nehme ich mir nie die Zeit, das mal alles, auch meine selbst komponierten Songs eben rauszubringen. Also insofern, das ist schon gut. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, boah, du musst jetzt mal unbedingt irgendwie, es reicht dir, um Gesangswettbewerb zu gewinnen, aber trotzdem bin ich eben, es fehlt manchmal so dieses Quintchen da oben, dass man sagt, boah, also darauf hat die Welt gewartet jetzt als Sängerin. Und das ist in vielen Bereichen so. Ich kann ein bisschen malen, ich kann gut reden, ich kann mich irgendwie präsentieren, ich kann auch, habe ein Gefühl für Grafik, ich habe ein Gefühl für Steuern, ich kann irgendwie alles. Und sich da zu finden, ist total schwierig als Kind. Also bei meiner Schwester war es klar, die war ein Genie im Mathe und im Fußball. Und in beiden wurde sie bewundert und gefeiert und sie war ganz vorne mit dabei. Hätte es damals schon die Bundesliga gegeben, wäre sie mit zur WM gegangen und sowas. Die war richtig geil. Ja, und dann kamen immer alle so, boah, Manon, Fußball, boah, das kann sie aber. Und ich, was kann Isabel? Ja, mit Tieren kann sie gut. Und sie singt auch manchmal gerne, wenn sie denkt, dass keiner zuhört. Also ich hatte nicht das Talent. Und dann da merkte ich aber so, oh, singen könnte mein Talent sein. Das könnte meins sein, auch wenn ich da nicht so ein großes Talent habe wie meine Schwester beim Fußball oder bei Mathematik. Aber das ist wenigstens etwas, von der ganzen Summe an Dingen kann ich das echt gut. Jetzt würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich reden oder mich in Menschen einfühlen besser kann. Aber das habe ich damals ja als Qualität gar nicht geschätzt. Das wusste ich ja nicht.
Ja. Und ich finde es auch spannend, dass du sagst, du warst ja oft allein zu Hause und gerade bei dem mit sich allein sein, wo man ja nur mit sich ist, da kann man sich nicht ablenken durch andere, da hast du dann sozusagen auch mit Singen oder einfach durch die Stimme, na, dich selbst entdeckt, ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber schon, da hast du dann eigentlich schon angefangen. Weil, also das ist schon in deiner Biografie ja sehr stringent. Jetzt gerade auch, wo du sagst, du hast mit den einzigen zwei Liedern, die du geschrieben hast, wirklich auch etwas verarbeitet, da ist ja, also das ist ja schon sehr zentral.
Das stimmt, also ich habe viele Lieder noch geschrieben, ne? Ich habe sie bloß nicht aufgenommen. Also ich habe ungefähr 10 Lieder in der Tasche und noch viel mehr. Teilweise die. Ich wollte schon seit ewigen Zeiten, will ich meine eigenen Songs aufnehmen, die ich persönlich nett finde, schön finde. Okay. Aber es ist eben immer dieses, wenn du dann eben als Trainerin war ich ja so ausgebucht, ich habe ja auch immer meinen Job gewechselt und dadurch, wenn du dann eben Kraft tankst, alleine mit dir zu Hause, dann hast du eben nicht noch die Energie zu sagen, ich suche mir mal eine Band zusammen. Und überzeuge jetzt andere Musiker, dass ich eine tolle Sängerin bin. Oh, das ist ja für Isabel dann wieder schwierig. Also ich dann Musiker finden und dann mit denen so, ja, und ich habe auch kein Geld, also damals dann nicht. Und wir machen das jetzt einfach. Es war alles schon ein bisschen schwierig. Und als ich dann im Berufsleben drin war, ich habe ja ständig den Job gewechselt. Ich habe immer mal dies gemacht, dann habe ich den Sender gewechselt als Radiomoderatorin, habe ich als Sprecherin gearbeitet. Es war also immer so eine Aufbruchphase. Und ja, insofern freue ich mich total, wenn ich jetzt eben auf der Bühne eben immer mal wieder singe, so als Überraschung. Ups, Entschuldigung, jetzt geht hier irgendwie ich mach's mal kurz aus. So. Das war, genau, wenn ich auf der Bühne singe und sowas, die Leute, die sagen schon so, schöne Stimme und so weiter und ja, das ist auch alles gut und schön, aber es fehlt eben so diese Muße und Zeit, um jetzt wirklich auch mal und das Team um mich herum, denn dadurch, dass ich immer wieder zögere und sage, ich habe jetzt Projekte, die wichtiger sind, dann sind schon wieder die Musiker schon wieder in anderen Projekten drin und dann fange ich wieder neu an, eine Band zusammenzusuchen. Aber 10 Songs sind fertig und ich habe noch ungefähr 20 Songs, die halb fertig sind. So. Also ich könnte theoretisch, wenn ich mir mal richtig Zeit nehmen würde, mich mal einfach mal so 2-3 Monate zurückziehe und mich auf mein Album konzentriere, könnte ich das theoretisch machen und rausbringen. Ich habe ja auch mal schon so gesagt, so früher, ja, ich werde dann irgendwie, ich glaube, ich hatte mit 40 gesagt, dann werde ich Sängerin und mit 50 werde ich Schauspielerin. Also ich habe so gedacht, man kann ja auch, dann habe ich nämlich genug Selbstvertrauen, dann traue ich mich auch, diese Sachen zu machen. und ich finde älter werden ja auch total klasse, weil ich eben immer mehr Selbstvertrauen auch habe und mich eben traue, was ich mich früher einfach nicht getraut habe. Also was aber auch so ein bisschen auch daran lag, also ich habe eben eine chronische Krankheit, die dafür sorgt, dass ich ein bisschen merkwürdig aussehe.
Davon sieht man ja nichts. Steigen wir vielleicht gleich dort ein. Du schreibst ja gerade auch ein Buch darüber, wenn ich das richtig informiert bin.
Genau.
Vielleicht magst du noch ganz kurz sagen, wie heißt diese Krankheit und was ist das überhaupt?
Das ist ein Lipödem, L-I-P-Ödem. Lipödem. Und das ist praktisch kein Lymphödem, wo jemand Wassereinlagerung hat, sondern eben die Fettvariante davon. Und da spielt der Kreislauf irgendwie verrückt. Also das Ganze ist entweder wahrscheinlich ein Gendefekt, irgendwie aber auch hormongesteuert. Die Krankheit ist noch nicht zu Ende erforscht. Man weiß auch nicht wirklich, was dagegen hilft. Das bedeutet, wenn ich also zunehme, und was ja jeder Teenager auch mal macht, es ging also mit der Pubertät meistens los, Und immer dann, wenn man so einen Hormonschub hat, wenn man also theoretisch schwanger wird, nun bin ich nie schwanger geworden, aber bei solchen Sachen auch Wechseljahre, das könnte jetzt bald losgehen, immer wenn Hormonschub ist und man auch mehr Appetit hat, also immer wenn ich mehr esse, als ich irgendwie an Kalorien verbrauche, dann sagt mein Körper,
nö, Bauch sparen wir aus, Taille auch, alles nicht interessant, Gesicht auch, das lassen wir mal alles schmal, nur Beine.
So, und es geht alles nur, es ist eine Fettverteilungsstörung. Also ich nehme zu, weil ich zu viel esse, aber ich nehme eben nur an Beinen zu oder bei mir sind es auch mittlerweile an die Arme. Und insofern nehme ich an, und Arme eben nicht so ausgeprägt, deswegen, wenn ich dann lange Röcke, deswegen habe ich häufig auf der Bühne eben lange Kleider an und sowas, damit man meine Beine nicht so sieht. Ich hatte früher, hatte ich obenrum Größe 36 und untenrum Größe 46. Das darf man erstmal überspielen. Also das ist, dafür Klamotten zu finden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, kann ich mir schon mal so sagen. Es ist wirklich schwierig und dann weiß man das natürlich nicht und da habe ich ganz viel Sport getrieben und. Und natürlich fühlte ich mich nicht wohl. Ich war ewig Zeiten bei Isabel sowieso schüchtern introvertiert, dann natürlich Single, hatte keinen Freund, weil ich mich gar nicht getraut habe, kommt gleich der Kloß im Hals, gar nicht mich getraut habe, mich vor anderen Leuten irgendwie zu öffnen. Schwimmbad, Disco, das war nicht ich, das habe ich nicht gemacht. Und wenn du so eine riesen Mammutbeine hast, die einfach auch, die sehen aus wie ein Oberschenkel hatte mehr Umfang als meine Taille. Geh mal mit so einem Klötzen durch die Gegend. Das ist einfach sehr, 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 das ist so, als ob ein schmaler Körper, eine schlanke Frau auf eine dicke Frau raufgepackt wird. Und das ist aber dann noch so absurd, dass es sofort an den Knöcheln aufhört. Die Füße sind wieder normal, so ein bisschen wie Monchichi. Also die Figur von früher noch so kennt.
Okay. Jetzt bist du ja jetzt sehr schlank, aber damals war das dann auch der Grund, wo du sagst, von 16 bis 18 warst du ein bisschen depressiv. Hat es auch das mitbedingt oder war das so eine andere Schiene?
Nee, sicherlich auch, ja. Und ich glaube eben auch, dass dieses Lipödem mir sehr dabei geholfen hat, auch unter anderem mich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Denn ich war eben nicht die Schöne, wo man eben sagt, ach ja, ne, da gehen wir mal hin, das ist also tolle Frau, allein schon vom Aussehen her. Ich war die Lustige. Ich war die Schlagfertige. Und das war ich am Anfang nicht. Ich war am Anfang doof. Also ich habe versucht, schlagfertig zu sein. Ich war nur doof. Ich war grenzüberschreitend. Ich war nicht wertschätzend. Einfach so um mich rumgehauen, dachte, das wäre jetzt schlagfertig. Insofern, das habe ich gelernt. Ich habe es geübt. Und ich war dann eben diejenige, mit der man sich gerne unterhalten hat. Ja, nicht keine Beziehung, aber unterhalten. Und da habe ich mich eben sehr mit Kommunikation auseinandergesetzt. Wie es ja häufig ist, so füllige Menschen, die sind dann eben sehr lustig, sehr eloquent. Also die finden so ihren Weg. Und jein, also ich war nie dick. Also selbst bei meinem Höchstgewicht, ich bin 1,80 groß, habe ich vielleicht mal so 90. 1,80. Da bin ich vielleicht, irgendwie habe ich mal 90 Kilo gewogen. Das ist nicht wirklich übergewicht, das ist normal. Und meistens habe ich zwischen 70 und 80 gewogen. Das ist sogar wirklich Normalgewicht. Aber wenn das Fett, jede Fettzelle nur an den Beinen hängt, dann ist es eben einfach, du hast die Beine einer 80-Jährigen. Du gehst nirgendwo hin, du gehst ungern auf die Bühne. Du willst nicht wirklich gesehen werden. Wenn ich die Krankheit im Griff habe einigermaßen und dann eben schlank auf der Bühne stehe, genieße ich das natürlich. Aber wenn ich dann mal wieder, und im Moment ist es tatsächlich nicht so der Fall. Also ich bin eben oben schmal. Was du jetzt eben siehst, ist der oben schmale Oberkörper. Auch als ich eben aufgestanden bin, du siehst eben in dem Kleid, betone ich natürlich meinen Oberkörper. Und das andere, das versteckt sich dann unterm Rock. Ne?
Sehr schön. Ja.
Aber habe ich natürlich noch mehr Herausforderungen, auf die Bühne zu gehen, im Mittelpunkt zu stehen. Jetzt habe ich mittlerweile mir eine Präsenz erarbeitet und habe trotzdem Schwierigkeiten gesehen zu werden, weil ich denke, oh Gott, die gucken auf meinen Arsch. Nee, die gucken einfach nur mich an. Aber das darf man auch im Kopf erstmal klarkriegen.
Aber es ist sehr schön, dass du damit so viel Humor rangehst. Ist das auch das Ziel mit deinem Buch, Menschen oder Frauen, die diese Krankheit haben, so ein bisschen zu kriegen? Ihre Internetverbindung ist, na, geht noch. Doch, Aufzeichnung läuft. Mit deinem Buch, die Leute da, das ist ja für viele, glaube ich, sehr schlimmer Schicksal. Gerade unsere Gesellschaft ist ja gerade als Frau, aber grundsätzlich Aussehen, Optik ja ist ja Nummer eins. Ja. Und danach kommt vielleicht Charakter auf die Art, also im ersten Moment, leider. Ist es auch so das Ziel, Menschen zu mehr Selbstbewusstsein zu bringen, die das Leiden haben? Oder was verfolgst du mit dem Buch?
Es sind zwei. Also tatsächlich möchte ich endlich mal ein Buch schreiben, wo aufgeklärt wird. Und es gibt nämlich sehr viele, oder nicht sehr viele, es gibt ungefähr 6 oder 7 Bücher zu dem Thema. Also jetzt 6, glaube ich, aktuell, oder ich weiß nicht genau, grob, ist egal. Und das sind hauptsächlich Jammerbücher. Oh Gott, ich habe ein Lipödem, mein Leben ist vorbei. Und ich erzähle mal darüber im Detail, wie schlimm mein Leben ist mit diesem Lipödem. Ich kann das nicht mehr hören. Das ist dieses Jammern. Und ja, natürlich habe ich auch gejammert. Und natürlich habe ich mir, Sprüche anhören dürfen von Lebenspartnern, die sagt, boah, du bist meine erste dicke Freundin, wo ich denke, super. Oder ein anderer Lebenspartner, der sagte so, guck mal, bis hier bist du schön, bis da, bis ab da bist du hässlich. Boah. Schön. Boah. Das sind so Sachen, die hört man sich sehr gerne an.
Ja. Okay.
Also ich habe sowas natürlich, und da kann ich natürlich auch, da kann ich einiges an Geschichten rausholen, ja, wo ich abgelehnt wurde, wo ich gemobbt wurde, wo ich gedisst wurde. Mich unwohl gefühlt habe, weil die Leute, sie sehen einem die Krankheit ja nicht an, die denken einfach nur, ich bin eben faul. Und wenn ich dann sage, du, ich laufe hier 20 Kilometer teilweise am Tag, ich bin sportlich, kann ja nicht sein, sieht man ja nicht. Ja, weil man meine Muskeln unter diesen Fettmassen nicht sieht, aber deswegen sind sie trotzdem da. Ja, ich mache das, ich treibe wirklich, jetzt im Moment laufe ich keine 20 Kilometer, aber ich bin Personal Trainer, ich gehe regelmäßig zum Sport, ich mache viel Sport. Man sieht die Muskeln aber nicht, die sind irgendwo darunter versteckt. Insofern bist du sowohl gestraft mit dem Aussehen, wo du recht hast, das ist sehr, sehr wichtig. Und zweitens, du stehst ständig als Lügner da. Es kann ja nicht angehen, dass du bloß 2 Käsebrote gegessen hast. Ich meine, so wie du aussiehst, musst du ja gefressen haben. Hab ich nicht, glaube ich nicht. Und keiner glaubt dir, die Familie glaubt dir nicht, keine Freunde, niemand glaubt dir. Die lieben dich und sagen, trotzdem ist eigentlich schade, dass du so lügst. Ich lüge nicht, ich habe nicht viel, das ist einfach. Und das ist schon irgendwie fies, damit dann eben klarzukommen. Was möchte ich mit dem Buch erreichen? Ich möchte eben klarstellen, natürlich ist das keine schöne Krankheit, die ist schon fies. Vor allen Dingen, weil sie eben mit starken Schmerzen auch verbunden ist, starke Schmerzen, also sie ist mit Schmerzen verbunden. Manche haben sehr starke Schmerzen, manche haben ja mittelmäßig oder sowas. Also man sowohl das Aussehen als auch Schmerzen in den Beinen, und zwar chronisch, und zwar permanent. Mal schlimmer, mal weniger schlimm. Wenn du mich so ein bisschen anditscht am Bein, dann habe ich eine Viertelstunde so einen starken Schmerz, als ob du mit dem Hammer dagegen gehauen hättest. Okay. Und das weiß dann auch keiner, wenn man nicht ständig darüber redet. Insofern, ja, die Krankheit ist schon gemein. Fakt. Aber wir sterben nicht daran. Und ich finde, ich kann dieses Jammern nicht mehr ertragen. Wir haben die schlimmste Krankheit auf der Welt. Ich kann nicht mehr leben damit. Oh Gott, ich muss Kompression tragen. Oh Gott, mein Leben ist vorbei. Ey, geh mal einmal in die Krebsklinik zu den Kindern und dann üb mal Demut. Mhm. Ja? Insofern, ja, ich möchte aufklären. Ich möchte eben aufklären, was es für Möglichkeiten gibt. Und heutzutage, wie ich ja schon gesagt habe, die Grauzone finde ich ganz wichtig. Und beim Lipödem, die Frauen wurden ewig Zeiten nicht gesehen. Seit ungefähr 2-3 Jahren wird die Krankheit bekannter. Ich weiß sie ja schon seit über 20 Jahren, dass ich die habe. Da war es noch nicht bekannt. Da gab es kein einziges Buch darüber. Mhm. Und mittlerweile wird sie eben bekannter, geht durch die Presse und überall gibt es manchmal Artikel darüber. Und boah, die armen Frauen, was für ein schlimmes Leiden. Und eben häufig diese Jammernummer. Und was eben gesagt wird mittlerweile, ich weiß nicht, wer dieses aufgebaut hat, ich könnte mir vorstellen, es war ein Chirurg, dass sie behaupten, Ernährung bringt nichts, Sport bringt nichts, nur eine Operation. Oh, schade, wird nicht von der Kasse bezahlt. Macht nichts, kostet ja bloß 20.000 bis 30.000 Euro. Nehmen Sie einen Kredit auf. Und dann amputiere ich Ihnen praktisch das Lipödem. Sie werden nie wieder Probleme haben. Und das Kranke ist, man kann das nicht amputieren. Mhm. Und ja, eine Operation hilft. Aber ich finde eben, es ist die letzte Möglichkeit. Denn natürlich hilft Ernährung und natürlich hilft Sport. Eben auf eine richtige Art und Weise gemacht. Ich habe es damals falsch gemacht. Wenn man es eben auf eine Art und Weise macht, die für einen selbst und für den eigenen Körper, für das eigene Lipödem eben gut ist, kann man abnehmen. Man kriegt das hin. Man kriegt nie diese Disharmonie hin. Man wird immer, auch wenn man schlank ist, eben dickere Beine haben als Oberkörper. Mhm. Ja, man kann eben abnehmen. Und dann wirklich, dass es ganze Kongresse gibt, wo dann Chirurgen vorne stehen und dann eben sagen, oh, schade, meine Damen, draußen übrigens sind die Sahnetorten serviert, nicht? Sie können ja eh nichts dagegen tun, fressen Sie einfach, ich saug das wieder ab. Das kann nicht das Ziel sein. Und wenn ich in die ganzen Selbsthilfegruppen reingehe, ich höre jammern, die sind in ihrem eigenen Universum. In Kliniken sind die Lipödem-Damen echt schon verschrien, weil kaum einer so über das Leben jammert und wie nachteilig sie doch irgendwie und wie grausam das Leben zu ihnen gewesen ist, weil sie ein Lipödem haben. Und auch bei Sanitätshäusern, wo sie sagen, ey Mensch, wir haben hier teilweise Krebskranke. Wenn wir denen sagen, auf Wiedersehen, wissen wir nicht, ob wir die wiedersehen oder ob die dann gestorben sind. Und dann kommt so eine Lipödem-Dame und sagt, oh, mit so einer Kompression, oh Gott, ich kann damit nicht leben. Ey, mein Gott. Also das ist einfach zu viel. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist nicht schlau. Dieses Rumgejammere und dass tatsächlich jetzt die Damen, die eben nach draußen gehen und sagen, ich mache jetzt Werbung dafür, die machen eben hauptsächlich Werbung dafür so, ja, geht ja nur die Operation, was anderes hilft ja nicht. Alles andere bringt ja nichts. Positives Denken kannst du mal vergessen. Ne? Irgendwie auf mich achten oder sowas, ein gutes Mindset. Nein, ich muss ja nur die Operation. Das will ich nicht. Das finde ich total krass. Und ich habe eben schon, als ich mich dann auch damit beschäftigt habe, also noch mehr, als ich wusste, ich schreibe ein Buch, habe ich dann gemerkt, da sind so viele Parallelen auch zu der Kommunikation, dass ich eben diese Schlag, dass ich eben diese Grauzone eben sehe, dass ich sage, ich decke das jetzt mal auf. Und ich weiß jetzt schon, wenn das Buch im November rauskommt, die Frauen werden mich teilweise hassen. Da werde ich einen Shitstorm kriegen. Denn auch jetzt schon teilweise, wenn in Selbsthilfegruppen, wenn eine Dame es wagt zu sagen, Mensch, mit der Ernährung habe ich es geschafft, meine Beine schmerzfrei zu bekommen, dann kriegt die einen Shitstorm, der sich gewaschen hat.
Vielleicht, wie ernährst du dich? Oder es gibt ja vielleicht ein paar Frauen, die das hören und die das, was isst du da anderes oder wie ernährst du dich?
Und das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten werde. Warum? Also ich kann es beantworten, was ich mache. Das ist aber bei jeder Frau anders. Manche haben Erfolg eben damit, indem sie viel Kohlenhydrate essen. Manche haben Erfolg und haben Schmerzfallformen, indem sie ayurvedisch sich ernähren. Manche machen es mit veganer Rohkost. Ich mache es meistens mit veganer Rohkost und probiere jetzt gerade eben Ayurveda aus, aber ich probiere es auch gerade erst aus. Also da kann ich noch nichts zu sagen. Weil ich es eben spannend fand, von der einen Bekannten zu hören, dass sie ihr Lipödem wirklich in den Griff bekommen hat mit der ayurvedischen und dann eben trotzdem mehr viel isst, aber eben einfach nur das in Anführungsstrichen Richtige. Was wichtig ist, wenn man es hat, nie wieder eine Diät machen. Das Lipödem wird schlimmer von Zunahme zu Zunahme. Und so eine Crash-Diät, wir nehmen danach natürlich irgendwann wieder zu. Denn das Hauptproblem wird ja nicht bearbeitet. Ich habe nichts gegen Operationen, aber wenn jemand mit einem mental ungünstigen Herangehensweise da. Also wenn die meisten sind in der Essstörung drin, die tracken ständig ihr Food, sie haben irgendwie pro Jahr 3, 4, 5 Diäten. Das ist nicht normal. Das ist eine Essstörung. Ich meine es auch nicht böse, ich war in der Essstörung komplett auch drin. Die machen, wenn sie eine Ernährungsumstellung machen, die 1000%. Deswegen darf ich auch gar keinen Ernährungstipp wirklich reinpacken in das Buch. Ich kann sagen, das kann funktionieren. Denn dann würden die es 1000% machen und wären in der nächsten Essstörung drin. Die sollten da mal raus und mal wieder gucken, was ist meins. Und im Prinzip, das Erste, was eben da ist, ist mal mich mit mir auseinandersetzen, wieder ein bisschen Selbstliebe üben, ein bisschen Demut üben und eben dann herausfinden, was ist mein Sport? Was ist meine Ernährung? Und der erste Schritt ist wirklich, nie wieder eine Diät. Nie wieder Crashkohlen. Denn immer wenn ich zunehme, wenn jedem zunehmen, denkt der Körper wieder, jo, packe ich in die Beine, in die Arme. Es wird von zunehmen zu zunehmen schlimmer. Fast alle Lipödem-Damen, die haben eine Historie hinter sich, das ist, die sich gewaschen hat. Und irgendwann geben die häufig auf. 88%, so grob wird gesagt, sind auch übergewichtig. Weil sie natürlich irgendwann merken, es bringt ja eh alles nichts, dann kann ich auch essen. Aber wenn sie eben einen fülligen Bauch haben, auch nicht schlimm, ja, überhaupt nicht. Aber wenn sie Bauch haben und insgesamt Gesicht, Doppelkinn, alles fülliger ist, dann haben die Adipositas, dann sind sie wahrscheinlich übergewichtig. Und dann ist eben beides, also Übergewicht und Lipödem. Und das beides zusammen ist gemein, weil das damit dann wirkliche Schmerzen verursacht. Aber wenn die dann kommen, ach, ich habe ein Ganzkörper-Lipödem, das sind auch die neuesten Trends, die dann gesagt werden. Nein, es gibt kein Ganzkörper-Lipödem. Wenn ich Bauch habe, dann kann ich es auch abnehmen. Wenn ich Hintern habe, kann ich das abnehmen. Das ist Beine, nichts weiter. Oder eben Arme. Also da einfach aufklären, mal wieder in die Selbstverantwortung reinholen und nicht einfach so, ach, ich habe eine Krankheit, ich kann nichts tun. Oh, schade, 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 schade. Jetzt fresse ich mal Torte. So nicht. Und sie sollen gerne ihre Torte essen oder sie sollen gerne meinetwegen übergewichtig sein. Alles gut und schön, wenn ich mich dafür entscheide. Und wichtig ist, meine eigene Ernährung zu finden. Und am besten einen Ernährungsberater oder den Ernährungsberater wieder wechseln und nochmal wechseln, bis ich eine Ernährung finde, mit der ich sage, damit kann ich langfristig bis zum Ende meines Lebens, kann ich mich damit wohlfühlen. So, und das ist bei jedem unterschiedlich. Anders. Das kann ich leider nicht abnehmen. Denn dann würde ich die Leute wieder in die Essstörung eben reintreiben, wenn ich es machen würde. Auch beim Sport. Ein Sport, der mir Spaß macht. Und eben am besten eben auch Kraftsport und nicht nur Ausdauersport. So, aber ne, das so grob.
Ja, grob.
Und das Wichtigste ist eben, wenn sie vom Kopf her immer noch eine dicke Frau im Spiegel sehen, obwohl sie schlank sind, und das erlebe ich bei Instagram ganz häufig, ich sehe da irgendwelche Frauen, die fotografieren sich und sagen, oh Gott, so kann ich nicht weiterleben. Wirklich, so eine Sprüche. Und ich sehe da eine schlanke Frau. Ich denke so, was habt ihr für einen Schaden? Und die haben einen Schaden im Kopf. Und das meine ich nicht böse. Ich hatte den auch ewig Zeiten. Ich habe das Spiegelbild einfach nicht gesehen, was wirklich da ist.
Ja.
Und wenn die das im Kopf nicht einigermaßen klar kriegen und aus der Essstörung rauskommen, dann ist es fast schon kriminell, da sich selbst so eine Operation anzutun. Denn wenn man die Operation zwar macht, ist es ja nicht weg. Und wenn dann irgendwas passiert im Leben, irgendein Todesfall, irgendwas Schlimmes passiert, ein Umbruch, Job verloren, was auch immer, dann geht das Essen wahrscheinlich wieder los. Und dann wird die Dame zunehmen. Und wenn vorher was abgesaugt wurde an einigen Stellen, die paar Zellen, die noch da sind, die saugen sich voll. Das sieht bäuliger aus als jemals zuvor. Das ist richtig hässlich. Das wollen die nicht. Insofern finde ich es wichtig, eben erstmal zu gucken, ich mag mich selber. Ich höre auf mit Diäten, ich versuche aber, mich gut zu ernähren, auf mich zu achten. Das mache ich ja nicht nur für meine Beine, das mache ich ja für mich. Sport zu treiben, aktives Leben zu haben, darauf zu achten, dass ich ein glückliches Umfeld habe meistens. Ne? Mhm. Und dann eben gucken, wenn ich alles probiert habe und ich bin schlank oder meinetwegen auch ein bisschen fülliger, aber ich habe immer noch Schmerzen im Bein. Natürlich, dann kann eine Operation gemacht werden, die hilft.
Cool.
Nicht als erstes Ziel.
Ja, vielen Dank für den ehrlichen Einblick. Also das ist, ich kannte das auch vorher gar nicht, ich habe da natürlich recherchiert, was das genau ist. Ja.
Und die Bilder sind erschreckend, ne?
Nee, ich bin ja auf Text gegangen, ich habe mir jetzt gar keine Bilder angeguckt. Okay,
oh, gut, das solltest du tun. Das
soll ich tun? Okay,
gut. Oh, definitiv. Klick mal Lipödem und dann schau dir Bilder an. Und das ist eben genau das. Es wird da draußen auch gerne von den Ärzten gesagt, die Krankheit wäre fortschreitend. Und wenn die jungen Damen natürlich mit 12, 13 geht es ja los, wenn die damit 16, 17 sehen, oh Gott, so eine Beine habe ich irgendwann. Mhm. Natürlich lassen die sich operieren. Es ist aber keine fortschreitende Krankheit. Sie hat Schübe, wird also ab und an mal schlimmer, aber dann hat sie wieder ein Plateau und zwar über 10, 20 Jahre, bis vielleicht wieder ein Schub kommt, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn ich in die Wechseljahre komme. Mhm. Wenn ich nicht ständig ab und zunehme, ich mache es mit den Diäten schlimmer, ich mache es mit meinem Verhalten schlimmer, was ja viele gar nicht wissen. Mhm. Und eben diese Schübe machen das schlimmer. Aber ansonsten ist es eine relativ gleichbleibende. Es gibt im Promillebereich gibt es ein paar Frauen, die dann wirklich sich im Bett liegen und nicht mehr rühren können, weil sie richtige Beulen an den Beinen haben. Mhm. Das ist so, habe ich so schon erwähnt, so selten, dass ich jetzt nicht einfach ein junges Mädel, die schlank ist und die im Prinzip so auch keine Schmerzen, keine Probleme hat, sagen muss, du musst dich jetzt operieren lassen, damit du so nicht wirst. Wahrscheinlich wird sie nie so. Aber es spricht auch nichts dagegen, wenn sie Schmerzen hat, dass sie diese Operation macht in jungen Jahren, damit es gar nicht erst so schlimm wird. Also insofern, es gibt da viele Möglichkeiten, aber man sollte es eben abwägen und nicht einfach sagen, das ist jetzt wirklich die einzige Möglichkeit. Und ich erlebe eben natürlich, jetzt gibt es das Lipödem. Und manche Frauen, die einfach nur ganz normal Reiterhosen haben, also kein schmerzhaftes Lipödem, die sagen dann einfach, super, ja, lass ich mir absaugen, ich habe bestimmt ein Lipödem, habe ich bestimmt. Und dann wird ja manchmal auch von der Krankenkasse bezahlt. Lasse ich mir doch einfach mal so eine Schönheitsoperation von der Kasse bezahlen. Ich habe bestimmt ein Lipödem. Und was ich sehr, sehr grenzwertig finde, es gibt eben, ich habe jetzt gerade von einem Fall gehört, da ist eine 14-Jährige und diese 14-Jährige hat schon 6 Operationen hinter sich.
Boah, okay.
Ja, das Lipödem wurde komplett aus den Beinen entfernt und aus den Armen entfernt und aus dem Bauch entfernt, wo ich denke, was, Bauch? 14 und die Mutter lässt es zu, weil sie sagt, ja, so wie ich sollst du nie werden. Vielleicht wäre die Tochter nie so geworden, wenn man gesagt hätte, treib viel Sport, hab Spaß an deinem Leben, mach nie eine Diät. Vielleicht wäre es bei ihr nie so ausgebrochen und sie hätte einfach nur eine leichte Orangenhaut gehabt. Meine Güte, dann hat sie eben Orangenhaut. Bring um. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Drama. Und ich finde nicht, dass eine 14-Jährige schon 6 Operationen hinter sich haben muss. Das ist mir zu viel.
Ja. Schöne Message. Und du, also, was ich raus jetzt auch so raus aus der Opferhaltung, hast du das von deinem Vater oder wo? Also, es ist eigentlich ganz stark so diese Selbstverantwortung. So, man ist selber der Macher, Gestalter des eigenen Lebens. Wo hast du das her? Du könntest ja auch jammern. Also, du könntest jetzt auch jammern, aber du tust es nicht. Warum?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich habe es definitiv nicht von meinen Eltern. Doch, mein Vater jammert nicht. Mein Vater jammert tatsächlich nicht. Da hast du recht. Der jammert nicht. Kann sein, ich habe einen riesengroßen einfach Gerechtigkeitssinn und arbeite so viel mit Menschen und habe so einen kleinen Moralapostel in mir drin und denke so, ja, und wenn ich eben bei einer Konferenz bin und ich sehe da vorne, sehe ich einen abgebrochenen Zwerg, ich sage natürlich keinen Namen, der dann irgendwie sagt, er könnte für 20.000 Euro das Lipödem amputieren und den noch Sahnetorte serviert. Da bleibt mir vor Scham, vor Fremdschämen, bleibt mir die Spucke weg, mir bleibt der Atem weg und ich fühle mich dann richtig, richtig schlecht. Und ich kann so eine Ungerechtigkeit nicht ertragen. Und ich kann eben auch keine Ungerechtigkeit, bei allem Verständnis, ich habe selbst die Krankheit, ich habe selbst die Schmerzen und zwar jeden einzelnen Tag. Bei allem Verständnis kann ich nicht nachvollziehen, dass diese Lipödem-Damen behaupten, ihre Krankheit wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass sie darunter leiden. Also insofern, es geht sehr stark so um diese Ungerechtigkeit auch. dass die darunter leiden, dass irgendwie mit den Fingern auf sie gezeigt wird, so, ah, kein Wunder, ist die dick, ist die frisst wahrscheinlich ganz viel. Und was machen aber die Lipödem Darm? Die zeigen mit den Fingern auf die übergewichtigen Frauen und sagen, ja, ihr seid ja wirklich fett, ne? Also, wir haben ja Lipödem, ne? Also, wir können ja nichts dafür. Ihr habt euch das angefressen. Und ich meine, keiner sitzt zu Hause und frisst freiwillig sich 200 Kilo an. Da steckt ein seelischer Schmerz dahinter. Und ich will ernsthaft auf jemanden, der einen seelischen Schmerz hat, möchte ich mit dem Finger zeigen. Das ist so ungerecht. Und da komme ich ganz schwer mit klar. Aber ich bin tatsächlich auch ein positiver Mensch. Also ich bin ein ganz braves Stehaufmännchen. Also wenn manche Freunde sagen so zu mir, wenn ich manchmal denke so, oh, mir geht's gerade schlimm, dann denke ich an dein Leben, was du schon alles erlebt hast und gemacht hast und was du an Tälern hast und wie du immer wieder aufgestanden bist. Mhm. Und dann denke ich so, los, mach weiter. Mhm. Woher ich das hab, weiß ich nicht. So eine innere Stärke, die ich jammer auch definitiv. Und ich bin mal zickig und ich bin mal doof. Mhm. Aber ich stehe eben immer wieder auf. Und selbst wenn ich ganz unten bin, weiß ich ganz genau dieses Bewusstsein mittlerweile. Es gibt natürlich das Alter. Ich weiß ganz genau, dass ich immer wieder aufstehe. Mhm. Und das ist eben ein gutes und beruhigendes Gefühl, selbst wenn ich ganz unten bin und gerade denke, das ist alles gerade alles ganz doof und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mhm. Ja. Dann weiß ich aber, ich stehe wieder auf. Und ich finde eben, mit Humor geht es am einfachsten.
Das ist am einfachsten, okay. Vielleicht, ich hätte noch so viele Fragen und wir können jetzt Stunden unterhalten. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schon, leider.
Wir sind, glaube ich, schon 2 Stunden am Reden, oder?
Ja, ich habe schon deswegen, also. Genau, ich würde... zeitlich hast du ein ganz klares Limit? Nicht? Ah, okay, das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber trotzdem, also du hast jetzt schon, was mich interessiert, war so oft so die größte Lebenskrise und ich habe jetzt schon echt einiges gehört, also da war die Depression, da war, oder ja, von 15 bis 18 so ein bisschen depressive Verstimmung, dann Lipödem, dann ist dein Ehemann oder war das Lebenspartner
verstorben? Lebenspartner.
Lebenspartner verstorben. Wie alt warst du da?
Das war vor 6 Jahren, also da war ich 42.
42, okay. Das da echt schon extrem viele Lebenskrisen erlebt. Was war für dich so die schlimmste, heftigste, wenn du darüber reden möchtest, und was hast du daraus gelernt?
Um es erstmal vorab zu sagen, was habe ich daraus gelernt, ist, dass ich sehr stark beeinflusste, wen ich anziehe. Wenn ich vorhin zum Beispiel auch gesagt habe, dass da 2 Männer waren, unter anderem, ich habe natürlich auch vieles mehr erlebt, die mir dann eben sagen, boah, meine erste dicke Freundin, oder aber, boah, bis da bist du hübsch und da bist du hässlich. Ich meine, wer hat diese Männer in mein Leben gelassen? Ich. Und warum? Weil ich von innen heraus gedacht habe, ich bin hässlich. Mich will doch sowieso keiner. Ich kann mich doch nicht vor einem Mann, das geht ja nicht. Und dadurch, dass ich eben diese lange Phase hatte von, wer bin ich überhaupt? Und dann aber auch diese Krankheit hatte und immer so ein bisschen, ja, ich bin lustig, aber. Ich glaube, ich bin ganz lieb und nett, aber. Ich habe immer so versucht, so lieb und nett zu sein, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie diese Beine ausgleichen, immer dieses äußerliche Defizit ausgleichen, was ja nicht das Schlechteste ist, ne? Also, das ist jetzt nichts Dramatisches. Aber ich habe dadurch erstens mit mir sehr viel machen lassen, weil ich immer schon dankbar war, dass jemand, ein Mann, mich überhaupt haben wollte, so. Und was ja Quatsch ist, ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch einen Lebenspartner und der sieht meine 90-jährigen Beine und der findet mich toll. Und ich finde mich mittlerweile auch toll, meistens, nicht immer. Aber wenn jemand wirklich einen liebt, dann sind diese Beine völlig egal. Denn darum geht's ja nicht. Der liebt ja nicht die Beine, der liebt ja den Menschen. So, innere Werte, ich weiß. Und es ist so häufig, weil es eben wichtig ist, es ist uns eben wichtig, dass wir eben gut aussehen. Aber ich habe eben gemerkt, dadurch, dass es war eben dieses stark, dieses Lipödem. Warum? Weil ich habe ja gesagt, dass mir ständig gesagt wurde, dass ich lüge. Und als ich mit 27 festgestellt habe, dass ich ein Lipödem habe, da habe ich fast 2 Wochen nonstop geheult. Und zwar nicht, weil ich ein Lipödem habe, sondern weil ich gemerkt habe, ich habe mir selber nicht mehr geglaubt. Ich habe gedacht, vielleicht war die eine Karotte zu viel, vielleicht habe ich doch zu wenig Sport gemacht. Und das war eben so dramatisch für mich, dass ich gemerkt habe, ich habe mich selbst nicht mehr gespürt. Ich habe mir selbst nicht mehr geglaubt, ich habe mich selbst verraten. Alle haben mich verraten, weil sie es nicht wussten. Aber das Schlimmste, ich hätte es gewissen müssen. Ich habe ja gewusst, dass ich keine Schokolade gegessen habe. Ich habe es ja gewusst und trotzdem habe ich mir selbst nicht mehr geglaubt. Und das war für mich ganz schlimm und tatsächlich zieht sich ja so ein bisschen durch mein Leben dann so durch, dass ich dann auf die Meinung anderer eben immer wichtiger war als meine, weil ich eben immer dachte so, Vielleicht haben Sie ja den Überblick. Ich bin ja vielleicht ein bisschen gestört durch meinen Blickwinkel oder ne, so, weil ich mir selbst ja auch nicht geglaubt habe. Und dadurch war ich eben anfällig für andere Meinungen. Wenn ich sage, ich finde mich gut und jemand anders sagt, ich finde dich doof, dann war der andere mit, ich finde dich doof, der hatte natürlich die Wahrheit gesagt. So, und ich habe irgendwie von meinem Hörbuch habe ich irgendwie, Gott, ich habe so viele tolle Rezensionen bekommen, so viele Leute, die so dankbar sind. Da kommt einer und sagt, scheiß Buch und dann, oh Gott, ist mein Buch wirklich scheiße? Sollte ich es überarbeiten? Sollte ich da noch irgendwas machen? Ja. Also dieses, und das war eben diese Unsicherheit. Und das ist meine Verantwortung. Es ist meine Verantwortung, mich selbst zu mögen, mir Sicherheit zu geben, damit ich nicht anfällig bin, damit ich nicht solche Menschen in mein Leben ziehe, die mir das bestätigen, was ich von mir denke, ich bin hässlich, kommt mal her, meine Männer, ja, und sagt mir das nochmal, damit ich es auch wirklich glaube. Und ich glaube eben, und ich habe eben sehr stark immer dieses Helfersyndrom ausgelebt, kannte ich ja schon als Kind. Ich helfe einfach allen, ich mache einfach. Und das ist nicht gesund, wenn ich nicht einen gesunden Egoismus habe und auf mich eben achte. Und ich glaube eben, das Leben gibt einem immer wieder Lerneinheiten, bis man es irgendwann geschnallt hat. Und insofern habe ich immer wieder, also wirklich manche sagen auch so, ey, was hast du denn für Männer kennengelernt? Und ich glaube nicht, dass die Männer böse sind, ja, aber, oder nicht alle. Aber ich meine, ich habe sie in mein Leben gelassen. Ich habe es gemacht und ich habe auch Freunde in mein Leben gelassen. Also bei den Freunden war ich, da habe ich ein gutes Händchen gehabt. Aber so Männer oder auch so berufliche Partner, Businesspartner und sowas, ich habe teilweise diese Menschen, die sehr anders sind, in mein Leben gelassen. Das war ich aus meiner Selbstunsicherheit heraus und aus diesem Gefühl, oh ja, irgendjemand übernimmt mal das Kommando, ich kann das ja nicht. Und das ist eben das, was ich wirklich daraus gelernt habe. Es ist so wichtig, es mir selbst zu vertrauen, auf mein Bauchgefühl zu hören, auch wenn ich es noch nicht in Worte greifen kann. Aber wenn mein Bauchgefühl sagt, mit dem nicht. Auch wenn dann zum Beispiel, als ich diesen Podcast mit dem einen Mann dann eben abgesagt habe, mein Bauchgefühl dann sagt auch zum Beispiel, oh Gott, der arme Kerl, was wird der sagen? Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, mit dem nicht. So, und dann muss ich es auch nicht beschreiben, aber oder erklären, sondern dann sage ich eben mittlerweile einfach nein. Und das Schlimmste, was eben war, war eben, dass ich dann irgendwann 7 Jahre lang Psychopathen in meinem Leben hatte. Mhm. Und es war das Schlimmste überhaupt, also dass ich meine jetzt nicht irgendwie Psychopath von einer Beleidigung her, sondern wirklich das Krankheitsbild Psychopath. Mhm. Und das Gemeine ist ja, selbst Profiler können ja Psychopathen teilweise nicht mehr erkennen, wenn die irgendwie, wenn die über 30 sind. Also das ist einfach unglaublich schwer herauszufinden, weil die so gut sind. Mhm. Und die sind so manipulativ. Ja. Und ich war eben perfekt dafür. Ich wollte diesen Menschen helfen. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe praktisch mein eigenes Leben hinter das Leben dieses Menschen gesetzt. Und es war grauenvoll, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich habe 7 Jahre lang habe ich in Angst gelebt, weil ich immer dachte, irgendwas Schlimmes passiert. 7 Jahre lang. Und ich habe praktisch in meinem eigenen Haus meinen Feind gehabt. Und das war das Schlimmste überhaupt. Und das Wichtigste war eben, als ich da rausgekommen bin, dann, dass ich für mich gesagt habe, ich darf nicht mein Vertrauen verlieren. Ich darf nicht jetzt jeden Menschen argwöhnisch angucken. Ich darf nicht daran verzweifeln, dass ich sage, wie konnte mir sowas passieren? Also ich kann es nämlich alles nachvollziehen, warum das so war, warum ich als Kommunikationsexpertin das nicht gemerkt habe, weil es selbst Profiler nicht merken, weil man das einfach, ne, es ist einfach total schwierig. Und eben, wenn man, ne, die sorgen ja dafür, dass man in so einer so Blubberblase ist. Und wenn man in dieser Blubberblase ist, dann sieht man es nicht. Man sieht es dann, wenn man rauskommt, aber ich bin ja nie rausgekommen. Weil die das ja, die isolieren ein und so weiter. Also es sind ja diese ganzen Mechanismen, die man eben so kennt. Muss man bloß einfach so ein paar Videos von Susanne Krieger-Lange oder sowas sich angucken. Die sind sehr, sehr raffiniert. Und auch da will ich mich nicht als Opfer hinpacken. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe diese Menschen in meinem Leben geholt. Und aus meiner eigenen Unsicherheit heraus. Deswegen ist es trotzdem fies, dass so ein böser Mensch böse war. Aber ich habe es gemacht. Und es ist meine Verantwortung, dass ich anfange und sage, ich mag mich. Ich traue mir. Ich habe es verdient. Ich bin ein lieber, netter Mensch und ich habe es verdient, lieb und nett behandelt zu werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Wie hast du das geschafft, das zu dir zu sagen? Weil das ist ja.
Das ist echt ein Prozess. Freunde sagen es natürlich ständig. Und ich habe, klar, natürlich Therapien. Ich habe dann auch diese Hypnose, unter anderem diese Hypnose habe ich deswegen gelernt auch, weil ich am Anfang mit Hypnose natürlich gegen dieses Trauma angegangen bin. Denn so 7 Jahre da rauskommen, da bin ich froh, dass ich noch lebe. Also das sind, da brauchte ich, und das hat mir sehr geholfen da, deswegen habe ich auch die Ausbildung gemacht, weil ich es ganz spannend fand, eben auch mit diesem, was spielt sich da im Kopf an, wieso konnte ich das eben machen? Ich habe mich immer fortgebildet, ich bin sehr, lese wahnsinnig gerne, bilde mich sehr gerne fort. Und bei jedem Training, wenn da irgendwie sowas wie Selbstverantwortung oder angetriggert wird, dann denke ich drüber nach und lerne was. Und mit vielen Büchern eben, also kann man so eine Standardwerke, die viel versprechen, von Don Miguel Ruiz nehmen oder sowas. Oder man kann Stephen R. Covey nehmen mit die sieben Säulen der, wie heißt das nochmal?
Der Effektivität.
Nee, ich glaube, der Effektivität, wo er auch ein bisschen mit proaktiv und so weiter und glaube ich gesagt hat. Also auf alle Fälle, es gibt wahnsinnig viele tolle Bücher. Es gibt Menschen auch in meinem Leben. Ich habe, wie gesagt, immer schon tolle Freunde gehabt. Und selbst wenn die mir aber ja gesagt haben früher, du bist toll und du siehst toll aus, wenn du es selbst nicht fühlst, prallt das wie so Teflon so einfach an dir ab. Und wie habe ich das geschafft? Es ist einfach ein Weg. Deswegen finde ich es auch so schön, älter zu werden, denn ich habe es mittlerweile geschafft. Und ich wünsche es eben anderen Frauen, dass die es eben, oder auch Männern oder allen Menschen eben, dass sie es eher schaffen, dass sie da eher reinkommen. Und das schaffen wir eben, indem wir in die Selbstverantwortung gehen. Und eben nicht, indem wir über alle Menschen wettern in der Welt und sagen, der ist böse, der ist böse, der ist böse, der ist böse. Gebt denen weniger Macht. Seht zu, dass das, was ihr eben macht, warum lasst ihr diese Menschen in euer Leben rein? Warum macht ihr das? Ja, aber irgendjemand muss denen doch helfen. Nein, müsst ihr nicht. Schön, ja. Ihr dürft auch mal egoistisch sein. Und das ist wirklich etwas, was ich dann mitgenommen habe. Es ist ein ganz langer Prozess. Da gibt es jetzt nicht so den Schlüsselmoment. Aber der Schlüsselmoment war wirklich tatsächlich, als mir bewusst wurde, dass ich einen Psychopathen in mein Leben gelassen habe. Das war ein Schlüsselmoment, denn da, die Keule war groß genug, die Ländern halt, da habe ich sie bekommen. Vorher habe ich immer wieder war ich für andere da. Mein Vater sagte immer, wenn du mal mehr für dich da wärst, dann wäre dein Leben echt schön. Und ich so, nein, weil irgendjemand muss denen ja helfen. Mhm. Und ich helfe immer noch, aber ich gebe mich nicht mehr auf. Mhm. Und die Ländern halt, die war groß genug und ich wünsche allen Menschen da draußen, dass sie so eine Krisenländern halt eben nicht bekommen. Aber deswegen ist es schlau, es eben schon den ersten Schritt irgendwie zu lernen. Mhm. Und nicht eben erst wenn die Riesenkeule kommt. Selbstverantwortung. Ich reg mich über jemanden auf. Ja, das bin ich. Ich rege mich auf. Dem anderen geht's noch großartig. Er sitzt nämlich zu Hause, pupst wahrscheinlich in seinen Sessel rein und lebt sein sehr anderes Leben. Warum? Dem geht's gut und ich reg mich auf. Ich lasse den Ärger in mein Leben rein. Ich kann ja abgrenzen, kann sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich kann Menschen rausschmeißen oder mit denen reden oder ich kann alles Mögliche machen. Aber dieses Jammern bringt nichts. Anderen die Schuld geben, dass mein Leben gerade nicht schön ist, das bringt ja nichts. Auch wenn es so menschlich ist, dann bin ich nur das Opfer. Ernsthaft wollen wir ein Opfer unserem eigenen Leben sein und sagen, ah, ich kann nichts dafür, alle Welt ist so blöde. Ah, bös, 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 bös. Da komme ich nicht weiter. Also insofern geht es eben darum, die Verantwortung zu übernehmen. Und da gibt es ja schöne Spiele, auch so Spiele, vielleicht das falsche Wort, aber Übung. Vielleicht mal 24 Stunden für alles die Verantwortung nehmen. Für alles. Und dann, wie, das kann ich ja nicht. Jemand anders nimmt mir vielleicht irgendwie beim Autofahren die Vorfahrt. Ja, aber es ist meine Verantwortung, ob ich mich darüber aufrege. Es ist meine Verantwortung, mit wem ich mich heute unterhalte. Es ist meine Verantwortung, ob ich mit gut gelaunt, bin gerade umgezogen, habe dann mein Gewerbe umgemeldet, bin so ein Beamtending gegangen und alle so eine Fresse gezogen. Es war so dieses typische so, ich bin Beamter, das Leben ist doof. Ich bin da durch, so strahlen, so Hallöchen. Keine Reaktion. Okay, ich möchte jetzt gerne mein Gewerbe anmelden. Keine Reaktion. Ja, also dann nicht. Und es ist eben in meiner Verantwortung, ob ich mich davon runterziehen lasse oder nicht. Das ist meine Verantwortung. Das ist ja das, was früher immer schon gesagt wurde und mal wiederholt wird, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt eben die Freiheit. Und das sind eben alles so kleine Bausteine, die mir immer wieder gesagt wurden, wo ich auf einmal wieder so, ah, da fällt ein Groschen. Und auf einmal merke ich so, ding, 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 alles in meinem Körper rückelt sich praktisch wieder in die richtige Richtung. Und da werde ich nie aufhören zu lernen. Das wird immer noch ein Prozess sein, weil ich eben immer noch sehr sensibel, das Hochsensible werde ich ja nicht ablegen. Ich spüre eben immer noch sehr viel. Ich muss weiterhin auf mich achten. Aber ich ziehe eben mittlerweile wirklich, also auch tolle Männer in mein Leben. Mein Lebenspartner ist der Hammer. Aber ich ziehe einfach dadurch, dass ich Verantwortung übernehme und mich selbst mag, ziehe ich auch eben andere Menschen in mein Leben. Also wie gesagt, Freunde hatte ich immer tolle. Also da will ich überhaupt nichts zu sagen. Da habe ich ein Riesenglück gehabt, dass die immer schon an meiner Seite waren, auch wenn ich mal schwierig war oder sowas. Und aber ebenso auch, dass ich auch Berufspartner, tolle Menschen in mein Leben ziehe und dass ich eben auch, was Beziehung angeht, tolle Menschen in mein Leben ziehe und nicht mehr Menschen, die mir eben nicht gut tun. Das liegt an mir. Da hat zum Beispiel auch Erik Adler darüber, Schlüsselfaktor Sozialkompetenz und was. Also man kann so viel üben. Es gibt so viele tolle Bücher dazu.
Mhm. Sehr schön. Ich frage auch gerne mal, was drei Bücher, du hast jetzt schon drei genannt, von Don Miguel Ruiz und von Stephen Covey und Erik Adler.
Ja.
Es sind Empfehlungen. Gibt es noch ein Buch, wo du sagst, das muss man oder sollte man gelesen haben, wenn man sich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert?
Oh, es gibt so viele, aber ich finde ein Werk noch sehr wichtig vom Thema her, und zwar von René Bourbonus, Respekt.
Mhm. Ah, ja.
Das finde ich auch sehr schön, dass wir einen respektvollen Umgang miteinander, also ich finde ihn sowieso als Mensch, als Redner, als Trainer unglaublich großartig. Ihm ist es so wichtig, dass wir klar miteinander sprechen, dass wir ehrlich sind, dass wir respektvoll miteinander umgehen, und er bringt da schöne Beispiele rein, was mir letztens schon wieder passiert ist. Also auch da, ich tappe natürlich auch immer wieder meine eigenen Fallen rein. Aber er hat eben so gesagt, früher, da haben wir einen Brief bekommen, wir haben uns darüber aufgeregt, ja. Und dann haben wir uns wutentbrannt hingesetzt, haben den Stift gesucht, das Blatt Papier, haben einen Brief zurückgeschrieben, 2, 3, 4, 5 Seiten später, haben wir den wutentbrannt dann zusammengefaltet, in den Briefumschlag gepackt, Briefmarke gesucht, rausgegangen zum Postkasten und spätestens auf dem Weg dorthin haben wir uns überlegt, will ich wirklich ja oder nein? Und selbst wenn wir ihn abschicken, dauert es wieder ein paar Tage, bis er dann ankommt und so weiter. Und heutzutage, wir bekommen eine SMS, wir bekommen eine E-Mail und wir reagieren häufig viel zu schnell, ohne darüber nachgedacht zu haben, ohne erstmal die ersten Emotionen mal vorbeiziehen zu lassen und zu überlegen, geht es jetzt wirklich um diese Person, die mich gerade triggert, oder triggert sie mich, weil sie mich an irgendwas erinnert aus meinem Leben? So, geht es gerade um die Person, ja oder nein? Und wie kann ich eben damit umgehen, dass wir beide da einigermaßen heil rauskommen? Oder meinetwegen ich auch mehr, aber ich muss den anderen dafür nicht vernichten. Das macht die Kommunikation ja nicht besser. Diese Schnelligkeit macht es nicht besser. Und darüber schreibt eben René auch, und das finde ich total großartig.
Sehr schön. Ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich.
Ja, soll ich auch kurz beantworten, ne? Mache ich.
Ich liebe das ja. Also das ist ja sehr schön, wenn man einfach so diesen natürlichen Fluss sieht, wenn man dann, also ich zumindest so einen roten Faden erkenne. Und ich finde gerade daraus, aus einem echten Menschen, der eine echte Geschichte hat und nicht aus einer Theorie, aus einem Buch, da kann man wirklich was mitnehmen. Also vielen Dank für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit.
Sehr gerne.
Hattest du Mentoren in deinem Leben, irgendwelche Menschen, du sagst, die haben dich wirklich inspiriert, weiterzukommen in deinem Leben?
Ja, gab es. Aber es sind so viele, die könnte ich gar nicht aufgehen. Es ist, sind auch so Kleinigkeiten, wo ich zum Beispiel manchmal, es gibt hier im Hauptbahnhof, gibt es einen Verkäufer bei einem Laden, wo ich selten was kaufe, so Le Crobac und sowas. Und da ich mich ja häufig vegane Rohkost, gehe ich da nicht. Aber der ist so mit seiner Schirmmütze, der ist so fröhlich drauf. Der ist ständig fröhlich drauf. Das finde ich so und so ehrlich. Und die Leute lieben das, zu ihm zu gehen. Bei ihm ist immer die längste Schlange. Das ist für mich echt ein Vorbild. Den finde ich, also ich weiß nicht, wie er privat ist, vielleicht ist er doof. Aber da finde ich ihn total großartig. Ich denke, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann sehen wir ganz viele Menschen, wenn wir mal den Fokus auch darauf packen, von wem könnte ich was lernen? Und nicht einfach nur, oh, ich bin so großartig, alle sollen mich bewundern, sondern neugierig, von wem könnte ich was lernen? Und ich kann auch von jemandem, der mir vielleicht nicht liegt, auch etwas lernen. Vielleicht einfach, dass der mehr an sich denkt oder dass der gut Grenzen ziehen kann. Es gibt also von vielen Menschen, wo ich so 1, 2 Punkte mitnehme, wo ich sage, ja, der Rest ist jetzt wegen so meins. Aber die 2, 3 Punkte, die finde ich großartig. Also den Mentor fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Aber ganz, ganz viele Menschen, von denen ich ganz viel gelernt habe.
Okay. Ja. Und was ist der beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
Der beste Ratschlag. Ich glaube tatsächlich, ich glaube an dich selbst. Ja. Das habe ich so häufig von Freunden gehört und ich konnte es nicht fühlen, aber irgendwann war es dann soweit. Und dass ich mir selbst vertraue und dass ich gut so bin, wie ich bin. Und dann natürlich mal weiter wachsen kann. Ich finde nicht, dass wir stehen bleiben sollten, aber ja, ich kann mich selbst glauben, weil ich das ja sehr lange nicht gemacht habe.
Wäre das auch der Ratschlag, den du weitergeben würdest, also wenn du jetzt selber einen Ratschlag weitergeben würdest an einen Menschen, vielleicht bleiben wir sogar bei dem Thema, vielleicht an eine Frau, die gerade in einer Lebenskrise ist, und auch so das Gefühl hat irgendwie, hey, also es geht nichts mehr. Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil je nachdem, wo die ist, wird vielleicht was anderes sagen, aber was wäre so dein erster Ratschlag, der von Herzen kommt, wo du sagst, okay, das möchtest du der Welt geben und vielleicht auch gerade den Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Was wäre so dein Best-of-Tipp?
Kannst du diese Frage gerade nochmal wiederholen? Ich war gerade in Gedanken und merkte, als du den letzten Satz gesagt hast, scheiße, ich habe gar nicht zugehört.
Ich habe auch während der Reden mich selbst beobachtet, dass ich so lange das gesagt habe. Ja, jetzt setze ich kurz fast. Ich habe mich echt lange ausgedrückt. Was ist so dein Herzensratschlag, den du der Menschheit weitergeben möchtest? So.
Darf ich auch zwei nehmen? Mhm. Dann nehme ich, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Also diese große Grauzone. Ne? Also ein Tipp kann für den einen super funktionieren, für mich aber nicht. Das finde ich ganz wichtig zu wissen. Und dann eben sich selbstbewusst wahrnehmen. Fang an, dich selbstbewusst wahrzunehmen. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. So, das wären so die zwei Sachen, die ich, wenn man damit durchs Leben geht, ganz neugierig und dann eben sagt, ich nehme mich selbst erstmal bewusst wahr. Wer bin ich? Ne? Womit fühle ich mich wohl? Und wenn ich Ratschläge oder Tipps von draußen kriege, es gibt kein Müssen, kein Immer und kein Nur. Das kann der beste Tipp der Welt sein, aber es ist wirklich nicht der richtige für mich. Mhm. Dass ich also da auch mir selbst einfach vertraue und nicht einfach alles dann übernehme. Das wären die zwei wichtigsten Tipps.
Mhm, schön. Und letzte Frage. Gibt es einen Menschen, wo du sagst, der würde gut hier reinpassen, also im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten, wo du sagst, okay, der hat eine spannende, interessante Lebensgeschichte, wenn der hier interviewt werden würde, das wäre eine Bereicherung für die Welt. Gibt es da jemanden?
Definitiv. Würde aber jetzt im Moment sofort nicht gehen, weil sie gerade ein Buch schreibt, aber da würde ich sagen, Maike van den Boom.
Okay, wie
schon. Maike van den und dann Boom, Boom. Maike van den Boom hat einen Spiegel-Bestseller geschrieben, Wo geht's denn hier zum Glück? Und sie forscht jetzt schon wieder in den skandinavischen Ländern. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ne? Dort werden die Praktikanten mir angehört und so weiter. Das weiß ich von ihr, weil sie eben gerade an ihrem neuen Buch sitzt und da sehr viel geforscht hat in den skandinavischen Ländern. Warum sind dort die Unternehmen glücklicher? Also was wird da anders gemacht? Wie arbeiten die Führungskräfte? Wie arbeiten die Mitarbeiter? Wie ist das Miteinander dort? Also in Norwegen, Dänemark und Schweden. Und die hat so wahnsinnig viel Spannendes da rausgekriegt und da können wir alle so viel dran wachsen. Das ist sie war ganz, ganz früher war sie immer mein Mentee, so Speaker-Mentee. Und es ist eine ganz tolle, ganz tiefe, ganz schöne Freundschaft raus geworden. Und sie hat ganz viel zu sagen. Im Moment ist sie allerdings am Buchschreiben. Ich glaube, so bis Ende März oder sowas ist sie noch am Buchschreiben. In der Zeit wird sie bestimmt nicht gestört werden. Okay. Aber wenn das fertig ist und dann lieben Gruß von mir, dann garantiert, die ist Hammer. Die kann Geschichten erzählen, also da kannst du theoretisch 5-6 Stunden mit der sprechen. Das ist einfach Wahnsinn, was sie auch alleine auf die Beine gestellt hat, weil sie eben einfach irgendwann beschlossen hat, okay, Ehe ist dann eben doch nicht meins mit dem Mann, also eben getrennt, alleinerziehende Mutter, dann eben gesagt, ich gebe jetzt mal alles auf, ich lasse mir einen Teil meines Erbes frühzeitig auszahlen, ich reise um die Welt und gucke mal, erforsche mal das Glück. Mhm. Und das alles auf eigenes Risiko gemacht ist. Niemand konnte garantieren, dass sie einen Bestseller daraus bringt und damit Geld verdient. Mhm. Aber sie hat es eben einfach gemacht, sie ist volles Risiko gegangen und es wurde belohnt und das finde ich einfach toll und sie ist ein ganz, ganz spannender, ganz toller Mensch und einfach diese Inhalte, die sie jetzt eben auch in ihrem neuen Buch verarbeitet, sind einfach Wahnsinn.
Mhm. Super, schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich hätte ja noch ganz viele Fragen, die ich mitgeschrieben habe, aber ich würde gerne mal einen Punkt machen. Vielleicht gibt es hier irgendwann wieder mal einen weiteren Termin. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber ich würde hier gerne einfach einen Punkt machen. Ich glaube, da ist echt viel drinnen. Vor allem die Kernmessage eben auch dieses Wort Selbstbewusstsein, ja, sich seiner Selbstbewusstsein und nicht ich bin der Größte. Sehr schön, vielen Dank dir. Und ja, liebe Grüße nach Deutschland. Auf bald einmal wieder.
Dankeschön, Marian.
Okay, tschüss.
Ciao.
So, ich bin's nochmal ganz kurz. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib am besten eine Bewertung ab bei iTunes. Dann sorgst du dafür, dass auch mehr andere das sehen können, dass die Wichtigkeit dieser Menschen, die hier interviewt werden, höher gesehen werden für iTunes oder wo auch immer du bewertest und dann verteilt sich das schneller und mehr Leute sehen das. Wenn du mehr zu den Folgen hören möchtest, dann like mich einfach auf Facebook oder tritt einfach der Community bei. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die Kunst der Selbstbeeinflussung. Und es ist alles in den Shownotes verlinkt. Auch wenn du meinen Newsletter abonnieren willst für mehr Infos, für mehr Material, dann einfach den Newsletter abonnieren. Du findest alles dafür in den Shownotes. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis dann. Ciao.